Velkommen tilbake til Snikpodden med episode 757. I dag snakker vi om Troll, selvfølgelig en norsk film. Jeg sitter her med en vakker gutt som kan kaste sin egen hud, Stefan Gisbert.
Hei!
Og med den norske statsminister Robert Krüger.
Hei, hei. Und Christoph Perner ist dann wohl der Troll, nehme ich an.
Ich dachte, der Paläontologe.
Der Paläontologe.
Ach so, der Paläontologe. Ja, okay, na dann.
Na,
weißt du wohl, dass das stimmt. Gräbst du auch wie die wie die vermeintliche Paläontologin hier im Torf nach versteinerten
Dinosauriern. Nach Dinosauriern, ja genau. Im Torf nach Dinosauriern. Und findet dann auch noch welche. Ja. Mhm, genau, genau so. Nee.
Ist alles voller
Wasser? Viel zu jung. Ja, doch, alles. Viel zu jung.
Ach so, stimmt, ja. Siehst du, war ich mir gar nicht bewusst.
Ja. Konnte man viel lernen im Film. Ich bin Paläontologie. Ja, wir haben über Troll gesprochen, wie ich schon eben schon sagte.
Auch wenn es nicht alle verstanden haben.
Auch kaum jemand verstanden hat.
Genau, ja, ein Troll. Worum ging's, Christoph?
Es geht um im Endeffekt eine Godzilla-Geschichte, nur eben in Norwegen und mit einem Troll durch eine Tunnelbohrung, die relativ brutal durch den Fels getrieben wird, die mich sofort zurückversetzt hat in meine Zeit in Norwegen, weil es exakt das war, was wir da gemacht haben.
Ich wollte gerade fragen, so, sah das bei euch auch so aus? Das sah oder?
Genau so aus.
Echt?
Ja, ein paar Fehler, kann ich gleich darauf eingehen. Ein paar Fehler haben sie gemacht, die man nicht machen sollte. Aber
Trolle wecken zum Beispiel.
Genau, und dadurch wurde ein Troll geweckt. Also die Trolle, das ist ja so eine norwegische so ein norwegisches Ding im Endeffekt, so Mythos. Die gehen halt davon aus, oder das ist halt so ein altes Märchen, das eben davon ausgeht, dass eben die Natur belebt ist und eben auch so Steine und so, ja, dass also es Trolle gibt, die eben nachts vielleicht durch die Gegend wandern und irgendwas tun und am Tag eben wie Steine aussehen und einfach nur Steine sind. Und hier wird eben ein Troll geweckt und er ist ziemlich groß, also so irgendwie 40 Meter groß. Der hat dann schlechte Laune und kriegt auch keine bessere Laune, wenn er dann mit Marschflugkörpern beschossen wird und so. Begibt sich dann auf den Weg nach Oslo, was natürlich schlecht ist. Und zum Glück haben wir eine junge, wackere Paläontologin, die dem norwegischen Staat hilft, mit diesem Troll fertig zu werden.
Der die Hilfe erst will und dann nicht will und dann erst recht nicht will. Und
genau. Und dann ist ihr Vater noch mit dem Boot, der irgendwie durchgeknallt ist. Oder
ein kleines Problem vielleicht hat.
Ja, vielleicht.
Oder auch nicht.
Ein bisschen, genau, der mich ein bisschen an die Typen erinnert, die heute bei dieser Razzia festgenommen wurden. Oder ging doch so in die Richtung.
Ja, ist ein bisschen Ötzi-mäßig drauf, wohnt da im Berg.
Ja.
Ja, das war ein ganz schönes Durcheinander, dieser Film.
Fandst du?
Man nehme eine Paläontologin, die man dann von der Regierung, also wie du schon gesagt hast, also selbst zu mir, der mit Norwegen nicht viel am Hut hat und auch noch nie da war, hat sich durchgesprochen, dass die Norweger diese Märchen mit Trollen so am Start haben. Mhm. Die und die Isländer, soweit weiß ich das. Mhm. Und bei den Isländern mag das irgendwie alles ein bisschen anders sein,
ja,
aber
es
so
ist halt so alt nordisch, gell? Also bei den Schweden gibt es das ja auch. Also, ja.
Richtig. So, und das heißt, in Norwegen kennt das jedes Kind, davon können wir mal ausgehen.
Ja.
Und jeder Erwachsene und alle. Und sie finden also riesige Fußspuren, nachdem da irgendwie dieser Berg gesprengt worden ist, wo irgendwie eine Demonstration, die machen da irgendwo im Nichts einen Straßentunnel durch den Berg. Und
geil,
da sind natürlich irgendwelche Demonstranten, damit wir noch, Greta wird auch einmal erwähnt, also das muss auf jeden Fall da irgendwie reingewurschtelt werden.
Genau, so funktioniert Aktivismus übrigens nicht. Ja, du musst dich auf irgendeine belebte Autobahn kleben. Das funktioniert. Wenn du irgendwo in der Pampa stehst in Norwegen und ein Plakat hochhältst, das kannst du dir sparen.
Und den Bauarbeiter anschleißt. Und die Bauarbeiter, wie die inszeniert waren, die waren das ultimative Böse, weil sie einen Tunnel bohren. What? Also ich meine, die wurden so inszeniert, als ob sie was auch immer fürchterliches, als ob sie Ölquellen ins Korallenriff gießen oder so waren die inszeniert. Aber die haben halt einen Tunnel gebaut.
Als würden sie eben in einen Körper hineinbohren. Also als würden sie ein
was
Wesen
wir eine Minute
foltern.
Nach Beginn des Films überhaupt noch nicht wissen konnten.
Ja, genau. Ja, aber so wurden
genau,
sie gleich behandelt.
So, die haben halt also ganz normale Bauarbeiter, die völlig harmlos, wahrscheinlich irgendwelche Wanderarbeiter aus Osteuropa, die Armschweine mussten da in diesen Tunnel bohren.
Nee, das stimmt nicht. Also jetzt sowas bei uns jedenfalls nicht. Wir waren ja damals tatsächlich Wanderarbeiter von überall. Also aus Holland und Deutschland hauptsächlich die Ingenieure und dann so die Eisenbieger aus dem vom Balkan und aus Russland und so. Aber die gebohrt haben, das waren die so ziemlich die einzigen Norweger. Also so Bohrgeräte und alles, was so im Tunnel stattfindet und Sprengen und so, das waren alles Norweger. Also den Troll
Typ,
ärgern, das machen die Norweger schon selbst.
Das machen sie selbst. Der Typ, der am Schluss den Sprengknopf drückt, der hat auch so einen beeindruckenden Rauschebart und sieht sehr norwegisch aus. Und,
genau.
Darf das dann machen und dann macht's bumm. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, was ich sagen wollte. Ach so, dann holen sie diese Paläontologin. Das heißt also, irgendwie kommen sie ja schon auf die Idee, also innerhalb von Sekunden, ja, die schicken
das
sofort
so geil.
Eine Minute hin, schicken
so
sie den Helikopter los und holen sie da von ihrem Hippie-Wohnmobil
irgendeine Paläontologin.
Genau, beim Torfstechen.
Ja, eine, wahrscheinlich in ganz Norwegen gibt es eine.
Genau, die kenne ich sogar. ich frage mich, warum? Oder ja, das war eigentlich die ganze Zeit. Was bringt diese Paläontologin eigentlich, was kann die denn beitragen? Also die ist ja, mit Trollen hat die ja gar keine, also hat die ja keine Berührungspunkte. Aber selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass es irgendein, ich meine, Paläontologie ist ja die Lehre der ausgestorbenen Lebewesen, ja?
Also, ja, aber mal unabhängig davon, weißt du?
Okay, und wenn sie erkennen würden, was sie ja nicht getan haben, dass es Spuren sind, weil das ist ja das Einzige, was diese Paläontologin beigetragen hat. Die kommt in diesen Raum, die überlegen sich was über irgendwelche Formen, irgendwelche runden Formen, wie die entstanden sein konnten.
Gasblasen.
Zwei Geologen, die völligen Unsinn von sich geben. Und sie sagt, ja, seht ihr das nicht? Das sind Fußspuren. Und das ist alles, was sie beigetragen hat. Den ganzen Film über. Sie hat sonst nichts Paläontologisches beigetragen. Nichts.
Sie hat den passenden Vater noch aufgetrieben.
Hat den Special Forces Typen immer ein bisschen angeschmachtet. Aber
über den habe ich mich auch noch aufzuregen. Warte kurz. Jetzt haben wir dann den Vater und sie und beide reden jetzt. Also sie versucht dann ihren Vater zu bremsen, damit er nicht Troll sagen darf, obwohl ganz offensichtlich ist, dass er der Einzige im Raum ist, der irgendeine Ahnung hat. Und jetzt ist der Troll mittlerweile schon irgendwie dabei, irgendwo in Lillehammer ein Event in so einen Freizeitpark zu zertrampeln und in allen Fernsehsendern auf der gesamten Welt. Und ganz Norwegen schaut den ganzen Tag Fernsehen. Aber wenn irgendeiner Troll sagt, flippen alle in dem Raum aus, weil das darf man nicht sagen und es kann auf gar keinen Fall sein, weil nicht sein kann, was nicht sein soll. Und du denkst dir so, also wenn es jetzt, also die gesamte Öffentlichkeit hat es doch, ihr seht es doch, also auf dem Fernseher ist doch der Troll oder nicht oder wie oder was. Und sehr anstrengend irgendwie.
Ja, übrigens, gleich am Anfang, diese Sache im Tunnel, da hat man ein schönes Beispiel gesehen, warum man sein Auto nicht so parkt, wie die ihr Auto geparkt haben. Weil wenn man nämlich im Tunnel ist, dann stellt man sein Auto immer so rum, dass man gleich wieder rausfahren kann. Also man fährt vor und dann wendet man immer Fahrtrichtung nach draußen, dass man ins Auto springen kann und rausdüsen kann. Und genau das haben die da nicht gemacht. Deswegen rennen am Ende alle. Ja, drin, stimmt. Große Sprengung, alle rennen raus. Keiner benutzt das Auto, weil die Autos alle in die falsche Richtung stehen.
Ja. Das ist schon unpraktisch, ja. Stimmt.
Ja.
Also mir ist aufgefallen, so, ja, hetzt mal das Auto um, aber irgendwie habe ich da nicht weiter gedacht, dass das vielleicht sogar eine Regel sein könnte, ja.
Genau.
Mit Autos hatten sie es eh nicht so. Also dann was ist denn das mit diesem Ford Bronco da am Ende gewesen? Das größte Fahrzeug in der königlichen irgendwas. Und dann diese ganzen Limousinen und dann irgendwie so ein gelber Ford Bronco. Diese, ja. Was ist denn das für ein Witz, den ich nicht verstehe? Das ist irgendwie eine Anspielung auf irgendwas, die ich nicht kapiere.
Ja, habe ich auch überlegt, ob es vielleicht irgendein Godzilla-Gag ist oder so. Aber ich
irgend sowas, also ich wahrscheinlich. Hab's nicht verstanden, ja. Da könnten die Hörerinnen und Hörer mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie, wo das herkommt. Ja. Nee, aber auch so die Panzer und so. Es gibt dann zwischendurch so einen Aufmarsch von Militär, die sich an irgendeiner Stelle da bereit machen sollen. Und die haben erstmal nichts Besseres, also auch schön, Militär zieht in einem Waldstück auf und das Erste, was du siehst nach dem zweiten Schnitt, ist irgendjemand, der eine Kettensäge holt und Bäume fällt.
Erstmal einen Baum umgemacht, gell? Kommt da einfach einen Baum um.
Ja, gut. Und, der Panzer fährt Bäume um. Also ich meine, ja, mit einem Panzer kannst du relativ problemlos einen Baum umfahren, aber warum sollst du das tun? Also es gab ja jetzt keinen Grund, dass man jetzt unbedingt durch dieses Waldstück eine Schneise fahren musste, weil man...
Oh. Ja, ist herrlich.
Generell, die Soldaten, also für mich kamen die so wie amerikanische Soldaten vor, die wir aus Filmen kennen. Vielleicht ist das einfach so der Typus... Mensch oder wie du sein musst,
Einfach ein Klischee benutzt.
Oder? Also ja, so genau. Kannst du mir vor. Ich dachte, deswegen wollte ich euch fragen, so sind alle Soldaten wie amerikanische Hochglanz-Videospiel- oder Filmsoldaten? Weil das war wirklich wie aus den 90ern, wie so ein Actionfilm. Also mein Problem generell mit dem Film, es war halt ein klassischer 90er Actionfilm.
Ja, es war halt Godzilla, gell? War halt
es war Godzilla und es war Independence Day und King Kong und ich weiß nicht, was noch alles.
Ja, es war vor allem Godzilla. Also, wir waren ja neulich beim Stefan beim Spätfilm und da hat uns ja Christiane darauf aufmerksam gemacht, dass Godzilla, dass es bei Godzilla ja um eigentlich nur ein Bild für atomare Bedrohung geht, was mir nicht bewusst war. Was seitdem in mir gearbeitet hat. Was ich finde, bei Godzilla kann man das wissen und kann man es auch sehen, wenn man es weiß, aber man kann es auch ignorieren. Hier in dem Film konnte man das ja gar nicht ignorieren. Das war ja so wirklich völlig mit der Brechstange. Ja? Der Troll ist im Endeffekt ein Bild für die Natur, die sich aufbegehrt dagegen, dass wir sie quälen, dass wir schlecht mit ihr umgehen. Also es war wirklich...
Deshalb sprengen wir unsere eigene Hauptstadt inklusive des Königsschlosses am besten mit der größten Waffe, die wir haben.
Das
komplett
einzige,
in die Luft.
Das ist
die
einzige,
erste Idee, die uns einfällt.
Ist auf die Fresse geben.
Nicht nur auf die Fresse geben, also, sondern auch unserer eigenen Infrastruktur richtig massiv auf die Fresse geben. So die einzige große Stadt, die Norwegen hat, wegsprengen. Komplett mit der Atombombe.
Ich meine sogar davor noch. Also es gab ja nie eine Situation, wo irgendwie was anderes zur Option stand, außer kämpfen. Und
doch ihm mit Glocken auf den Nerv gehen. Weil was es bringen sollte, weiß ich nicht, aber sie haben versucht, ihn zu ärgern.
Das war die softe Variante, die von der Paläontologin kam. Aber von dieser Premierministerin, die hat immer nur dicke Eier rausgeholt und mit den größten Rohren auf das Ding gefeuert, was sie gefunden hat. Das fand ich total ätzend. Ja, gerade im Moment, wo irgendwie so diese weiblichen Regierungschefs ja sich nicht zusammentun, aber schon irgendwie für friedlichere, für zurückhaltendere, für nachdenklichere, für klügere, in Anführungsstrichen, Lösungen stehen möchten. Und dann wird uns eine gezeigt und die verhält sich halt wie ein alter weißer Mann.
Ja, stimmt.
Ja. Guck mal, was ich für Waffen habe. Und ich habe Panzer. Und ich habe auch noch irgendwie Kettensägen.
Und genau, Kettensägen, ganz wichtig. Wie viele Kettensägen hast du in der Hand gehabt in deiner Militärzeit, Christoph? Und wenn du Panzer gefahren bist.
Ich war sogar Pionier und ich habe keine in der Hand gehabt.
Wie viel, wenn du Panzer gefahren bist, wie oft hast du dir gedacht, da steht ein Baum im Weg, lass mal eine Kettensäge holen?
Ja gut, ich hatte nur einen Radpanzer, aber selbst ich habe Bäume zusammengefahren.
Ich habe tatsächlich bei der Bundeswehr einen Baum gefällt, allerdings mit dem Klappspaten. Das hat eine Weile gedauert, aber es geht.
Ich überlege gerade, ob ich im Zivildienst nicht eine Kettensäge in der Hand hatte. Aber ich glaube nicht.
Was ich über diesen Captain oder was der war, was hatte der für einen Rang? Captain, ne?
Oh, ich hab's
trotzdem
vergessen.
Captain Chris hatte den direkten Draht zum General. Ich dachte, da wären noch ein paar Kommandoebenen dazwischen. Aber gut, der General hat immer direkt aus der Kommandozentrale bei der Premierministerin immer direkt Captain Chris die Befehle ins Ohr gebellt. Und Captain Chris hat dann all diese ganzen Panzer und Raketen und was da so alles auf den Troll gefeuert hat, hat er persönlich kommandiert,
fast.
Aber gleichzeitig hat er trotzdem noch ein Sturmgewehr in der Hand gehabt. Also der war irgendwie gleichzeitig ganz weit oben in der Kommando-Chain, aber gleichzeitig auch wieder ganz weit unten. Und am Schluss musste er in Oslo Autos auf der Straße einweisen. Wo in der Kommandostruktur stehst du, wenn das beides deine Aufgaben sind? Mit dem General reden und hunderte von Soldaten kommandieren und Autos beim Rückwärts einparken auf irgendwelchen Kreuzungen. Flying fuck ist da los?
Ja, und er ist ja viel zu jung für einen Captain. Also Captain ist ja ein Hauptmann, ne?
Ja.
Und zwar ein Hauptmann in der Infanterie, da bist du ja nicht super jung. Also ich meine, klar, wenn du irgendwie bei der Luftwaffe bist und ein Flugzeug fliegen sollst, dann bist du halt ganz schnell in dem Rang. Aber bei der Infanterie bist du Hauptmann, wenn du irgendwie Mitte 40 bist oder so. Also war der ja nicht. Also es war, da hat
nichts zusammen gepasst. Aber er sah sehr norwegisch aus.
Ja, das schon.
Genau. Ja.
Christopher. Ja, naja. Ja, aber.
Aber, jetzt kommt's.
Aber. Also ich fand, es war schon, es ist ein 90er-Jahre-Actionfilm gewesen, aber er war schon irgendwie sauber gemacht und er hatte auch einen roten Faden und er war auch irgendwie kurzweilig, fand ich. Er war zwar so ein bisschen hirnlos, aber.
Ein hirnloser 90er-Jahre-Actionfilm und dafür eigentlich gar nicht so verkehrt.
Ich fand, es war schon so passable Unterhaltung, also. Und die Sachen, die wir jetzt bemängeln, waren auch so Bemängelsachen, wo ich so schmunzelnd, also es war nichts, worüber ich mich ärgere, sondern wo ich so gesagt habe, ja klar, so wie diese Paläontologin oder dieser Captain Chris, also das ist halt, ich fand das sehr harmlos, harmlos nett und bisschen dümmlich halt, also bisschen dümmlich fand ich vor allem eben dieses sehr mit der Brechstange, diese Aussage, Troll als Natur und.
Ja, diese Kraftmeierei hat, also das ist das, was mich so ein bisschen genervt hat zwischendurch.
Ja, stimmt, die Kraftmeierei war viel, da hast recht, ja.
Ja, und das Skript ist halt super hölzern, also.
Mhm.
Und wir haben halt schon.
Total flach.
Wir haben halt schon so eine große Bedrohung, Monster, Godzilla, was auch immer, von außen gesehen. Und es wurde einfach klüger verhandelt, es wurde klüger gelöst,
genau.
Es wurde. Da hat sich jemand irgendwie drei Sekunden Gedanken gemacht und dann hat man, weiß ich nicht, versucht, Kontakt aufzunehmen oder man hat irgendwelche Tricks gemacht oder man hat sonst irgendwas gemacht.
Ja, das haben sie doch hier auch.
Sie haben einmal Glocken fliegen lassen, also.
In den letzten 2 Minuten dann so ungefähr.
Ja, aber auch da, nee.
Ja, wir machen ihn tot, aber wir machen ihn doch nicht tot. Wir machen ihn doch tot, aber anders und dann ist gut.
Ja, das stimmt.
Und dann diese Sache mit dem komischen Königshaus, weißt du, und dann oh, so geheime Keller und irgendwas alles, James Bond, geheimer Superkeller,
ja,
und du denkst dir jetzt, kommt voll die Sachen.
Der Keller unterm Schloss war so geil.
Für alles zu gar nichts.
Ah, fantastisch. Nee, das war ganz großer Unsinn, muss man leider sagen.
Also irgendwie, ich gebe euch recht, kurzweilig war der irgendwie auf eine Art, weil er halt, der geht ja auch nur eine Stunde, bisschen was, Stunde 40 oder so.
Da war immer mir sofort ein Stein im Brett.
Ja, genau.
Ich habe den in einem Rutsch geguckt, also bitte.
Ja. Von daher, das war irgendwie okay.
Es war schon so Popcorn-Kino irgendwie.
Aber es war sehr hölzern, es war sehr dünn, es war... Die Figuren blieben alle super hohl, also wir wissen über keine der Personen irgendwas, selbst über unsere Hauptfigur, wo wir wenigstens noch den Vater kennenlernen und einmal kurz in ihrer Vergangenheit sind, selbst über die wissen wir eigentlich faktisch nichts. Keine Ahnung, es war sehr cheesy irgendwie. Schlimm.
Ja, das stimmt. War's.
Du hast ihn auf Norwegisch geschaut, Christoph, oder?
Ja, norwegisch mit norwegischen Untertiteln.
Okay. Bob? Deutsch, oder?
Auf Deutsch, ja. Ich habe mal kurz auf Norwegisch rübergeschaltet, um mir das so mal so das Feeling zu geben, aber ich habe dann die Minute auch wieder zurückgespult und nochmal auf Deutsch geguckt, weil ich ja nichts verstanden habe.
Okay. Ja, ich habe, glaube ich, so 5 Minuten auf Norwegisch geguckt und gemerkt, dass man schon irgendwie so ein bisschen was mitbekommt, aber es reicht halt nicht, um es wirklich zu verstehen und dann die ganze Zeit deutsche Untertitel zu lesen, das war mir dann irgendwie zu anstrengend, da hatte ich auch nicht so viel Lust zu und habe dann wieder zurückgeschaltet auf Deutsch. Sag mal, gibt's eigentlich dieses Du und Sie im Norwegischen auch? Oder duzen
ja,
sich da
alle? Das gibt es. Gesiezt wird der König und alle anderen werden geduzt.
Okay.
That's easy.
Das war, okay. Nee, weil das im Deutschen war das anders. Da sind die da irgendwie immer hin und her gesprungen und so.
Echt? Haben die sich gesiezt oder was? Nee, das ist Quatsch.
Ja. Die waren aber auch immer mit Vor- und Nachnamen. Zwischen Captain Chris und Dings, da war das ja auch Thema, dass sie sich.
Ja, genau, da war das.
Je nachdem, wo und wie sie sich angesprochen haben, war es mal Vorname, mal Nachname, je nachdem, wie die Stimmung gerade war.
Ja.
Ja, das genau, das war auf Norwegisch ja auch, aber da wurde immer geduzt. Also, er wird immer geduzt, das ist halt. Ich weiß nicht mal, ob
König
das wirklich
gesiezt, das ist ja lustig.
Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich so ist, dass der König gesiezt wird, aber das haben wir im norwegischen Unterricht gelernt, dass gesiezt nur der König wird. Ja, der wird wahrscheinlich, vielleicht wird er sogar geirzt. Ich weiß es gar nicht. Nee, aber der wird gesiezt, ja.
Ja, was machen wir jetzt damit?
Ja, für mich ist natürlich durch das Norwegisch kriegt das natürlich noch Charme. Hat es bei mir natürlich einen Stein im Brett, den es wahrscheinlich auf Deutsch noch weniger hätte. Wahrscheinlich hätte ich es auf Deutsch noch auch noch trashiger gefunden. Das ist möglich.
Stell dir mal vor, das wäre ein amerikanischer Film gewesen.
Ja, hätte ich wahrscheinlich völlig zerrissen. ja, ist so. Für mich, es war auf Norwegisch, es war eine Paläontologin als Dings, obwohl die natürlich keine Funktion hatte. Aber gut, die fachliche Verbundenheit, da muss ich Pluspunkte für geben. Und dann diese Tunnelbaugeschichte, klar, da bin ich natürlich auch mit dem Boot, ist ja klar.
Ihr habt aber keine Trolle gefunden damals.
Es war uns nicht bewusst. Also vielleicht haben wir welche geweckt und die haben irgendwelchen Unsinn gemacht, aber
ja. Sind die eigentlich immer so groß? Ich hätte Trolle irgendwie so, weiß nicht, als laufenden Meter mir vorgestellt.
Ich glaub, die sind nicht immer so groß. Aber
das
also
war ja auch der König, oder?
Naja, aber auch bei, jetzt wenn man zu Herr der Ringe und sowas geht, was ja extrem beeinflusst ist von der nordischen Mythologie, da sind die Trolle ja auch sehr groß, gell? Also, wenn ihr daran denkt, dieser Troll, der da die Tür auf und zu macht, ist es Mordor? Ich glaube, das große Tor von Mordor, da haben sie doch so einen großen Troll, der die Tür auf und zu zieht, der ist doch auch 20, 30 Meter hoch, also
das weiß ich schon alles gar nicht mehr, vielleicht muss ich da mal wieder
rankommen. Sagen, Herr der Ringe, lange her, alles vergessen.
Ist lange her, ja. Ja. Nee, weiß ich nicht, ob alle Trolle so groß sind, aber ja, gibt auf jeden Fall so große, offensichtlich. Wir haben es ja gesehen.
Ja, eindeutig.
Wird es wohl so sein.
Wenn das nicht die Wahrheit war, was dann?
Eben.
Ja, so, genau. Möchtest du Punkte geben?
Ja, fällt mir schwer.
Oder sollen wir Bob anfangen lassen, dass er mir was vorlegt?
Also ich fand den so, wie gesagt, er hat bei mir ein paar persönliche Pluspunkte. Ich fand ihn kurzweilig. Ich fand ihn sauber gemacht, er sah okay aus. Natürlich hatte der große Kritikpunkte, wir haben sie angesprochen. Aber ich fand das schon okay, deswegen gebe ich 6,5.
Wow. In der Gegend komme ich auch rein mit 6 Punkten. Ja, also nachdem ich ihn geschaut hatte, war ich sogar noch nicht euphorisch, aber irgendwie, ich war einfach gut drauf. Ich habe mir 7 aufgeschrieben, jetzt habt ihr mich ein bisschen runtergequatscht. Und ja, man guckt halt, es ist halt wirklich so, man guckt einen 90er-Jahre-Actionfilm mit allen Tropes und allen Versatzstücken und dem Storytelling, wie wir das aus der Zeit kennen und genau so ist es. Also da kommt nichts Neues oder Überraschendes dazu. Also 6 Punkte von mir.
Ja. Okay, jetzt habt ihr mich fast ein bisschen hochgezogen mit meinen Punkten, weil also ich bin nicht annähernd in der Region.
Ist doch klar, ist doch immer so.
Das überrascht uns nicht.
Ja, ich wollte eigentlich sowas wie 3 geben, dann gebe ich jetzt 4 Punkte, aber mehr kriegt es nicht.
Du bist ja schon fast ein Fanboy für dein Verhältnis.
Ja, nee, also großer Unfug. Der Troll sah gut aus und der gelbe Ford Bronco der vielleicht gar kein Ford Bronco war, sondern nur so auf mich wirkte wie einer. Ja, Punkt.
Jo.
Na schön, dann kommen wir direkt zur Droge der Wahl. Habt ihr, es war jetzt gerade, war nicht gerade Barbara-Fest, Christoph?
Ja,
Barbara-Fest habe ich gesehen.
Du kennst dich aus, das ist ja toll.
Ja, ich habe irgendwo, entweder auf Twitter oder auf Mastodon oder auf Instagram, irgendwo hat jemand was zum Thema Barbara-Fest geschrieben und dann so, ah, das ist doch hier dieses Festchen
von... Du folgst offensichtlich mehr Geologen als ich. Mir ist nirgends begegnet, aber ja, natürlich.
Irgendwo ist es aufgetaucht und ich meine in irgendeinem Podcast. Ich habe dir doch neulich diesen einen Podcast geschickt, Science Heroes von der Christiane, mit der Paläontologin. Da kam es auch auf jeden Fall vor. Mhm. Deswegen hatte ich das wieder in Erinnerung und dann habe ich es irgendwo auf einen dieser Social Media gesehen, dass jemand irgendwas zum Thema Barbara-Fest gesagt hat und dann, ja, wie bin ich jetzt hin? Ach so, ob du was Passendes zum Barbara-Fest trinkst.
Ja, nee, ich habe wahrgenommen, dass Barbara-Fest ist. Ich war nämlich am Sonntag in der Kirche, weil meine Tochter da gesungen hat, deswegen musste ich und da haben sie erzählt, dass das heilige Barbara und so weiter. Und da ist es mir aufgefallen, so, ach ja, richtig, es ist ja der 4. Dezember. Und falls ihr da draußen euch fragt, warum wir hier über das Barbara-Fest reden oder was das damit auf sich hat, die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute und damit auch der Geologen. Und deswegen finden in den geologischen Fakultäten und Fachbereichen an den Unis immer am oder um den 4. Dezember das große alljährliche harte Besäufnis, das Barbara-Fest statt. Immer ein
so
rauschendes
hat ich das in dem Podcast auch formuliert.
ein rauschendes Fest, was nicht ganz ungefährlich ist. Also ich wäre auch einmal fast gestorben. Zum Glück hatte ich meinen Bruder bei mir. Und zwar aus ähnlichen Gründen, Stefan, wie ich mit dir zusammen auch einmal fast gestorben wäre. Weil man ist halt sehr, sehr betrunken und es ist 4. Dezember, es kann also auch Schnee liegen. Und man läuft dann halt extrem betrunken nach Hause und legt sich halt dann auch mal zum Schlafen in den Schnee, was einfach gefährlich ist, was man nicht tun sollte. Und da bin ich damals von Bockenheim nach Eschersheim nach Hause gelaufen. Mit meinem Bruder zusammen.
Was oh, das ist aber auch weit, oder?
Ja. Yes. Oder was Braunheim, vielleicht auch nach Braunheim, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auch Braunheim ist wahnsinnig weit. Ich glaube, es war nach Braunheim. Durch den Park dann. Und in den Park habe ich mich dann irgendwo hingelegt.
Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
ja, genau. So wie mit dir, mit Sagatiba, genau. Es war ähnlich. Ja,
in der Wikipedia habe ich das gerade nachgeschlagen und da steht, es gibt ein bescheidenes Festessen mit Brot, Brötchen, Wurst und dazu Bier und Bergmannsschnaps.
Okay. Ja, ich trinke, nicht passend zum Barbara-Fest und auch, obwohl, doch Bergmannsschnaps, ja, in gewisser Weise. Ja, ich trinke norwegisch, also ich, bin schon etwas weihnachtlicher unterwegs. Ich habe hier eine Weihnachtsedition von Linie Aquavit. 4 Jahre gereift auf dem Meer in irgendeinem Fass auf dem Weg mehrmals über den Äquator. Ihr kennt die Linie-Geschichte. Ein Lysholm Linie Aquavit Jule Aquavit, also Christmas Edition steht drauf. Und von diesem Jahr, Christmas Edition von diesem Jahr.
Ach so, aber ist das, was du, wo du immer irgendwie 4 Flaschen kaufst, um sie in 10 Jahren mit Gewinn zu verkaufen, oder?
Das nicht, nee. Das, was du meinst, ist Aalborg. Das ist ein dänischer Aquavit, da habe ich tatsächlich 3 Flaschen gekauft und habe vorhin überlegt, ob ich eine davon aufmache. Aber ich habe eben noch mitbestellt, diesen norwegischen, und fand, dass der jetzt besser passt und deswegen habe ich den jetzt aufgemacht. Aber ich glaube, eine von den dänischen werde ich auch aufmachen, weil ich schon gespannt bin, wie er schmeckt. Und 2 lasse ich als Wertanlage liegen. Ah, genau. Ja, ist halt ein Linie Aquavit. Er macht das, was er macht. Nein, er hat irgendeine Note hat er noch. Vielleicht ein bisschen mehr Kümmel. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr Kümmel als normaler Linie, aber er ist ziemlich ähnlich. Ja, schöner Aquavit. Ich trinke gerne Aquavit. Was trinkt ihr?
Ich habe mir einen Kümmel-Negroni gemacht, auch mit einem norwegischen Aquavit.
Ah, sehr gut.
Den du mir damals mitgebracht hast. Tafel Aquavit.
Ah, mhm.
In dieser fantastischen Plastikflasche, die mittlerweile auch ein bisschen ramponiert ist, weil meine Kinder wissen, dass es die einzige Flasche ist, die sie in der Bar einfach greifen dürfen und Quatsch mitmachen dürfen.
Von was für einer Destillerie ist das? Weil Tafel heißt nur Tafel Aquavit.
Rezertifiziert, filtriert, fuselfrei, nee, Simmers.
Simmers, aha.
Ja.
Sehr schön.
Ja, aber es funktioniert, im Negroni, es funktioniert nicht so toll, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht nicht so groß machen. Nö, irgendwie. Aber ich habe auch Lillet als Wermut da und irgendwie,
es ist alles nur so ähnlich. Aber wir haben doch in St. Peter-Ording Gin Negroni gegen Kümmel Negroni gemacht und konnten den Unterschied nicht schmecken.
Stimmt, wir wussten nicht mal, was ist. Aber hier kommt der Kümmel jetzt richtig durch. Also es ist richtig deutlich.
Okay, einfach kümmlicher.
Kümmel.
Vielleicht hätte man einen Dings machen müssen, einen Trident.
Ja, oder einfach nur ein Gimlet.
Ja.
Bob, was trinkst
du? Bei mir gibt's alkoholfrei, weil ich im Moment auf Antibiotikum bin.
Mhm.
Und da ist mir nichts Norwegisches oder Trolliges eingefallen, also setze ich auf die heilenden Kräfte des Ingwers und habe mir jetzt einfach hier ein Spicy Ginger von Thomas Henry besorgt und eine Limette und mache mir einen Light and Windy, wir haben das immer genannt, ne?
Ja.
Wenn man den Rum weglässt. Genau.
Mhm.
Weil Ingwer soll ja gut sein, wenn man erkältet ist.
So. Ja, sicher.
Limette auch. Immer gut. Immer rein damit.
Ja.
Ich habe heute meinem Sohn beim Essen lang und breit Pauling und Vitamin C und alle Zusammenhänge erklärt, weil der will ja immer alles ganz genau wissen. Wir hatten es irgendwie von Vitamin C als Heilmittel. Was ja so eine uralte uralte Legende ist von Pauling, Nobelpreisträger, die sich bis heute hält. Aber ja, Schaden tut's nicht.
Nö. Und wenn es ganz weglässt, wird's auch schon blöd.
Ja, das ist blöd. Genau, das habe ich dann meinem Sohn auch versucht zu erklären, dass eben man das schon braucht und was es da dagegen gibt und in welchen Ländern und in welchen Berufen das braucht. Also ich bin wirklich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen.
Ach ey.
Naja. Momentan ist er so extrem wissbegierig, ist schlimm. Also zum Teil ist es schon anstrengend, aber mir macht es ja schon auch Spaß.
Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich gefällt dir das doch ganz gut, wenn du ein paar Sachen erzählen kannst.
Das schon, ja, aber also er macht es halt bei Sachen, wo es halt wirklich, wo ich dann zum Teil auch sagen muss, nein, das ist nicht von Interesse, das interessiert dich jetzt nicht, das ist egal. So, nein. Also, doch, erklär es mir, nein, jetzt nicht. So, habe ich heute irgendwas gelesen? Es war wirklich vollkommen uninteressant. Ich weiß. Ach ja.
Okay.
Das scheint, diese 7-Jährigen, 8-Jährigen. Das,
ja.
Das macht schon Spaß.
Ja.
Ja, gut. Was haben wir noch?
Jetzt ist es Zeit, nachdem wir es alle geschafft haben.
Ja.
Sprechen wir über Andor. Wir bleiben auf jeden Fall spoilerfrei, außer wir kündigen an, dass wir Spoiler machen und dann ist aber nochmal eine Kapitelmarke und Pause und so. Deswegen, wer nicht gespoilert werden will, kann trotzdem zumindest ein bisschen reinhören.
Na gut, ich meine, was heißt Spoiler? Wir kennen die Geschichte, die danach kommt. Wir wissen, wer noch leben wird und was die Aufgaben sind, gell?
Ja, Vorsicht.
Oder?
Vorsicht.
Was heißt hier Vorsicht? Da kann man das nicht voraussetzen.
Naja, wir wissen, wer noch leben wird. Ja, okay. Aber das heißt nicht, dass wir wissen, wer diese erste Staffel überleben wird. Von denen, die vielleicht nicht mehr leben. Weil erstens wissen wir nicht, ob die vielleicht einfach nur in Rogue One nicht drin sind. Und vor allen Dingen liegen zwischen dem Ende der ersten Staffel und Rogue One noch geschmeidige 25 Jahre oder sowas.
Oh, wow.
Fünf Jahre, glaube ich.
Mir fällt aber jetzt nicht ein, wer da relevant wäre. Also, wer da relevant wäre, zu spoilern oder nicht zu spoilern. Aber, ja.
Wir lassen es uns vorsichtig angehen einfach.
Ja. Okay.
Ich glaube, das schaffen
wir. Bin gespannt. Ja.
Ja, also
Andor, die erste Star Wars Serie oder das erste Star Wars Ding, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Was mir richtig Spaß gemacht hat.
Das freut mich jetzt zu hören.
Okay.
Und ich habe danach noch Rogue One gesehen und werde da auch gleich noch was zu sagen.
Ups.
Okay.
Ups. Ja, Andor. Wo fängt man da am besten an?
Ja gut, also ich meine, Cassian Andor, wir kennen ihn aus Rogue One als eine Art, ja, Resistance, ja, Rebellen.
Captain Cassian.
Ja,
Captain Chris.
Geheimdienstmensch, der irgendwie so ein bisschen ominös vorgestellt wird und auch so ein bisschen diese Zelle von, was, wenn man Rogue One Kritiken hört oder auch in unsere Kritik reinhört zu Rogue One, dann geht's ja immer darum, dass das so der dreckigste von den Filmen ist, wo am ehesten auch mal die strahlenden Helden, unsere schönen Rebellen, so ein bisschen einen Fleck auf die Uniform kriegen und wo irgendwie klar gesagt wird, dass im Krieg halt auch unrechte Dinge passieren auf beiden Seiten und auch die vermeintlich guten Sachen tun, auf die sie nicht stolz sind. Und sowas sagt Cassian Andor in Rogue One ja auch irgendwie so, ich habe Dinge für die getan, auf die ich nicht stolz bin oder irgendwie so ähnlich, ich weiß nicht genau den Wortlaut. Und das ist so ein bisschen so die ominöse Vergangenheit von Cassian Andor, wo so, wer ist das eigentlich und was hat er denn da getan? Das wissen wir alles nicht und diese Serie bringt jetzt zum einen ein Licht in seine Geschichte und zum anderen legt es im Star Wars Kanon so ein bisschen den Grundstein dafür, wie hat diese Rebellion eigentlich angefangen? Wo war der Zündfunke? Wo ging das los und wie ging das los? Und das versucht die Serie uns zu erklären.
Ja, genau. Und zwar sowohl, wie ging das los mit der Rebellion, als auch, wie ging das überhaupt los mit dem Imperium? Also, wie ist das Imperium zu diesem, ja, ist ja reiner Faschismus dann später, gell? Und da sind wir hier in einem Stadium, wo das gerade dabei ist, ich meine, gekippt ist es schon im Endeffekt. Also wir befinden uns hier schon in irgendeinem protofaschistischen Staat, aber so richtig ja noch nicht. Also es gibt ja noch Politiker, die dagegen halten, die versuchen das noch zu irgendwas, oder die wenigstens den Anschein erwecken, es noch zu irgendwas anderem umzuformen.
Ja gut, das haben wir ja aber alles in Episode 2 und 3 auch schon gesehen, ne? Aber ja, da haben wir es immer so von der ganz obersten Ebene gesehen und hier sehen wir es von unten.
Genau, in Episode 1 bis 3 haben wir sehr plakativ so ein Coup, also so einen Staatsstreich gesehen im Endeffekt. Und das wurde ja aber nicht auserzählt. Ja, das war ja vollkommen flach. Und das ist jetzt hier, bekommt das irgendwie, bekommt irgendwie Fleisch. Also man, es sind halt auch Analogien, gell, zum jetzigen Amerika, vielleicht auch zum Deutschland vor 80 Jahren.
Absolut.
Ja, total, gell, ist sogar in der Optik, also die, wie Kurosand aussieht, das sieht ja aus wie bei uns in 20er Jahren, also sieht total geil aus, die Anleihen sind ja schon deutlich, aber es wird eben nicht nur so, wie bei Episode 1 bis 3 gesagt, so, ja, hier kippt das, sondern es wird uns schon auch, also man erlebt es halt richtig.
Man ist direkt dabei, auch bei so Gesprächen Mittelbau im Hintergrund und so.
Genau.
Also das fand ich auch richtig geil.
Ist richtig gut. Und man fühlt es halt auch richtig. Vorher wurde einem sowas erzählt, aber hier erlebt man es wirklich. Also fand ich richtig gut. Und eben auch, wie sich das auf irgendwelchen Planeten im Outer Rim oder wie auch immer das hier heißt, anfühlt. Und ja, und das ist eben, dass die Macht des Imperiums unterschiedlich wirkt, je nachdem, wo die Planeten liegen und wie da vielleicht auch die Gesellschaftszusammensetzung vorher war oder ist. Das wirkt ja nicht, so ein Faschismus der setzt sich ja nicht in der gesamten Gesellschaft gleich schnell und auf die gleiche Weise durch. Und hier eben auf der Gesellschaft, nicht global, sondern galaxial oder wie auch immer gesehen. Und also das fand ich ziemlich cool erzählt und ziemlich gut gemacht und mit viel Detailreichtum erzählt. Also man hatte jedenfalls das Gefühl, es war detailreich. Ich meine, am Ende war es doch auch nicht so richtig, also, aber schon.
Na, ne? Doch. Also wenn du, also ich habe ein bisschen Background mir angelesen und Podcast gehört und so. Mhm. Wenn du schaust, an wie vielen 100 Stellen über die erste Staffel oder wie viel Dutzend Stellen pro Folge das Ganze in den größeren Star Wars Kanon reinlinkt und Sachen, die man schon wissen konnte, wenn man jetzt viel Clone Wars gesehen hat, Rebels gesehen hat, wenn man natürlich die neuen Filme gesehen oder mit den erweiterten noch Rogue One etc. plus die ganzen Bücher, die jetzt ist ja, ich meine, Disney hat ja den Kanon rebootet vor ein paar Jahren, insofern ist auch viel rausgeflogen, was früher Kanon war, was es jetzt nicht mehr ist. Aber das, manches davon scheint trotzdem irgendwie bei den Machern noch im Hinterkopf zu sein, weil viele Dinge, die eigentlich nicht mehr Kanon sind, dann scheinbar doch wieder angetriggert werden durch Sachen und dann hast du das Gefühl, okay, das wird rekanonisiert oder wie man das nennen will, weil es jetzt von Disney auch nochmal so oder so ähnlich erzählt wird. Und es macht es schon alles dichter und wir erfahren ganz viel, was wir vielleicht vorher nur so geahnt haben oder so. Ja. Und halt super vielschichtig auf diesen unterschiedlichen Ebenen, die Politik auf Coruscant mit Mon Mothma und dann eben so das an der Front, die Action, wenn irgendwelche Imperialen da ausgeschaltet werden sollen und dann der imperiale Geheimdienst auch sehr spannend mit Auftritten von Leuten, die wir aus Episode, was war's, 3 oder 4 oder so kannten. Also auch Schauspieler wieder ausgegraben, die lange, wo es lange her ist, dass man die in Star Wars gesehen hat. Schon sehr fantastisch.
Ich fand's sowieso geil. Es waren so viele Schauplätze und trotzdem war immer klar, wo man gerade ist.
Ja. Genau das, was wir bei den letzten Serien kritisiert haben, dass es immer nur auf Tatooine spielt und so. Ja, genau. Wir wollen endlich mal was anderes sehen. Genau das, sie haben alles erfüllt eigentlich. Das war toll.
Man ist im ganzen Weltraum. Wobei ich, das muss ich jetzt zugeben, ist mir auch ein bisschen peinlich. Ich habe bestimmt die Hälfte der Staffel gebraucht, um die Senatorin von der ESB-Agentin zu unterscheiden zu können. Beziehungsweise zu raffen, dass es zwei unterschiedliche Leute sind.
Was? Und die Senatorin von der
Die sehen doch komplett anders aus. Also ich meine auch schon den Klamotten her.
Ja,
von den Umgebungen, in denen sie sind.
Jetzt ist sie wieder in der Rolle. Ach, jetzt ist sie wieder die. Jetzt ist sie wieder die. das ist ja so komisch. Also das gibt so eine ganz neue Story, wenn die plötzlich, wenn die ESB-Agentin plötzlich auch noch auf der anderen Seite mitkämpft. Und trotzdem ganz schön scharf die Leute jagt. Also das war mir, als mir dann aufgefallen ist, war es mir ein bisschen unangenehm.
Das glaube ich.
Aber da ist, bei der Senatorin, finde ich, sieht man das am besten. Ich finde die Kleidung, die sie sich ausgedacht haben, so geil. Wie die Leute aussehen. Also sie gehen zu einem Event und ziehen was Schickes an. Und es sieht halt nicht wie irgendwas aus, was du auf der Erde anziehen würdest. Und trotzdem erkennst du, dass es schicke Kleidung ist. Oder sie ziehen sich irgendwie leger an oder militärisch oder sonst irgendwas. Und das ist halt eine ganz andere Kleidung und auch die Kleidungsfehler, die dann mal an einer Stelle angemerkt werden, so, warte mal, das muss doch zuklappen oder hier, das sitzt nicht richtig oder so.
Ja, du hast immer hochgestellten Kragen.
Genau.
So, wie prollig.
Genau, aber ich finde es so geil. Die haben nicht so typische Sachen an, die wir jetzt anziehen würden. Also vielleicht wird es uns mega gut stehen, aber das fand ich total cool. Also habe ich mich immer wieder gefreut, wie cool die eigentlich alle aussahen.
Also bei der Kleidung muss ich eine Sache kritisieren. Das ist, ja, ich weiß, das ist Kanon und das ist Fanservice, aber ich finde diese oval nach hinten gezogenen Helme, ich finde das so absurd lächerlich. Also das haut mich jedes Mal raus, wenn ich irgendjemanden mit diesen Helmen, die so tropfenförmig nach hinten gezogen sind, diese Lord-Helmchen-Helme,
Die Sturmtruppenhelme oder die aussehen wie so Radfahrhelme?
Genau,
ja, die aussehen wie Aerohelme. Ja.
Ey, wir sind doch nur auf imperialen Zerstörern, also auf imperialen Kreuzern irgendwo auf der Brücke oder so, gibt es da immer einen so einen Typen, der das aufhat, oder?
Nee, aber gab's schon relativ viele. Echt? So auch Wachen oder sowas, wo ich dachte, ey Leute, das ist so bescheuert, diese Helme. Lass das bitte. Weil nämlich das, und jetzt komme ich zu einem Positivpunkt, nämlich, ich fand, dass sie gerade diesen Slapstick und diesen Trash, der mich an Star Wars immer so abstößt, dass sie den so angenehm rausgelassen haben. Der wird reingemacht, weil es Fanservice ist. Diese Stormtrooper, die immer nichts treffen, hahaha, toller Gag, ja. Das ist so langweilig und das ist halt so 70er Jahre und das passt halt überhaupt nicht mehr in dieses Genre. Und endlich treffen mal Stormtrooper, ja. So in dieser Schlacht, diese Straßenschlacht, ja, schießen halt haufenweise Leute über den Haufen und treffen halt mit dem ersten Schuss, wo ich dachte, ja, genau, so ist das. Ja, die sollen ja bedrohlich sein. Und die sind nur bedrohlich, wenn sie treffen. Und wenn man weiß, dass sie nicht trifft, sind sie halt nicht bedrohlich. Dann sind sie halt nur trash.
Gab's aber in Mandalorian auch schon, also da gab's auch schon Szenen, wo er gegen Stormtrooper gekämpft hat. Natürlich hat er immer gewonnen am Schluss, aber
hast du gerade Mandalorian gespoilert?
Nein, ich meine jetzt Kämpfe gegen Stormtrooper-Gruppen, die auch getroffen haben. Also das.
Ja, die haben auch mal getroffen, aber bei Mandalorian wurde das schon auch mehrfach thematisiert. Das
bezieht sich ja auf quasi 4-6 oder 1-3 oder so. Ja,
auf alle. Nee, ich nehme da schon den Mandalorian auch mit zum Teil rein, weil das ist schon auch thematisiert wurde. War doch auch so Sturmtruppler, die irgendwie Wettschießen machen und dann nicht treffen. War das nicht in Mandalorian?
Ja, genau, aber das ist dann eine Szene, die ein Scherz ist.
Ja, ich weiß.
Der ist
genau,
das ist da drin.
Aber
genau.
Ich finde so diesen Scherz, den haben wir so oft gesehen, lass das bitte, ja. Also es ist so, ich möchte den Scheiß nicht mehr sehen. Ich möchte, dass es ein ernsthafter Science-Fiction-Film ist. Und genau das ist es jetzt, ja. Wenn ich an diese Gefängnisgeschichte denke, diese drei oder vier Folgen,
Stopp mal. Bevor wir jetzt da in die Details gehen, dann würde ich fast sagen, lass uns doch hier eine Spoilerwarnung hinmachen, weil dann können wir da viel besser drüber reden.
Genau, und eine Sache möchte ich noch anfügen, bevor jetzt alle weiter gesappt hat. Was ich auch angenehm finde, ist ganz wenig Jedi und Force und dieser Fantasy-Unsinn, der in Star Wars auch immer so mächtig ist.
Unsinn? Ist doch gar nicht dafür, oder?
Ja, ein bisschen Force war, oder? Ich glaube, irgendwo war. Oh, oder verwechsel ich es jetzt schon wieder mit Rogue One? Ich weiß es gar nicht.
Also, Rogue One war.
Ja, war völlig untergeordnet. Ich glaube, irgendwo war ein bisschen Force. Aber es war wirklich zu vernachlässigen. Und das finde ich so angenehm, dass es einfach ein ernsthafter Science-Fiction-Film ist, der ohne die Fantasy auskommt. Ich fand es so schön.
Ja, da bin ich bei dir. Ich fand es auch total schön, diese ganze Staffel. Aber Star Wars ist im Kern nun mal ein Science-Fiction-Fantasy-Mischmärchen. Und es hat immer diese Themen, es ist alles furchtbar und so weiter, alles schlimm, Nazis, die immer sowas Cooles noch dabei haben. Also man feiert ja Vader trotzdem. Man findet auch Stormtrooper irgendwie cool auf eine Art. Ja, man kauft T-Shirts, wo Stormtrooper drauf sind. Man hat Meme mit Stormtrooper. Man findet die cool, obwohl man weiß, dass es fiese Nazis sind. Und am Ende ist aber
man weiß, dass das einfach die Bösen sind. Das ist das. Ich finde dass das Nazis sind. Das kommt, obwohl die natürlich wie Nazis aussehen, ist ja auch albern, dass die diese Nazi-Hosen tragen und so. Aber dass die eben wirklich eben auch wie dieses System kippt, das haben wir ja bisher nicht erlebt. Bisher waren es einfach die Bösen, ja, die werden einfach dargestellt, das sind die Bösen. Und klar, weil halt die Nazis das ultimativ Böse sind in der Geschichte, dann ist es halt einfach, die damit einfach zu plakatieren. Aber hier wird's ja endlich mal klar, dass es eben wirklich wie das System kippt. Das ist ja Weimarer Republik, was wir hier gesehen haben. Und das wird jetzt erst greifbar.
Ja, nee, ich meinte jetzt nur, dass Star Wars als großes Ganzes, was da sozusagen die Bestandteile sind, die verrührt werden müssen, damit das Star Wars ist halt nicht Hard Sci-Fi, Ja, schon klar. Sondern ja, hier gut, sind
es,
immer noch
es ist eine große Welt, wo es verschiedene Aspekte gibt. Und hier ist halt jetzt mal ein Aspekt, wo ganz wenig Fantasy war und der liegt mir einfach mehr.
Ja, ja gut, das war aber Mandalorian ja fast auch so. Ich meine, der Mandalorianer
ja,
hat
mehr Western, gell? Das ist halt
genau, ja, aber der hat ja auch bis zum Ende der zweiten Staffel im Grunde die Macht immer noch nicht verstanden. Also der weiß ja einfach nicht, ja. Was er da. Der hat irgendwie 5-mal beobachtet, was das Kind da macht, aber er checkt ja irgendwie nicht, also so langsam jetzt am Schluss dann, aber hat ja nicht kapiert, was er da hatte. Diese Gefängnissache, du hast
okay,
sie angesprochen.
Warte kurz. Jetzt machen wir nochmal. Achtung, jetzt kann es sein, dass wir spoilern. Jetzt wäre es gut, wenn ihr weiterspringt. Jetzt gilt die Spoilerwarnung.
Wir kommen dann nochmal zurück mit einer Bewertung am Ende.
Obwohl ich ja auch finde, dass diese Gefängnissache,
ja.
Ich weiß nicht, inwieweit das ein Spoiler ist. Es ist halt eine Gefängnis, eine dystopische, so ein bisschen wie die Insel, Gefängnisgeschichte drin mit eventuell Gefängnisausbruch oder versuchtem Gefängnisausbruch. Weiß nicht, muss man eigentlich nicht spoilern, finde ich.
Na, es sieht halt
oder
mal
was wollt
aus,
ihr das noch sagen?
Es sieht halt aus wie THX 1138 von George Lucas. Ist ja auch vielleicht nicht ganz unabsichtlich. Also wenn du die Bilder von diesem ersten, ich war glaube ich sein Abschlussfilm irgendwie auf der Filmshow oder irgendwie so, also einer seiner ersten richtigen Filme, sowas, weiß jetzt nicht genau.
Kenne ich nicht.
Ja, musst einfach nur mal googeln, THX 1138 und dir ein paar Bilder angucken, dann siehst du sofort, wovon das hier inspiriert worden ist, möglicherweise.
Mhm.
Und das war ja ganz anders als alles, was wir sonst so kennen von Star Wars. Plötzlich ist die ganze Welt nur noch in Weiß, Schwarz und Orange getaucht. Und wir befinden uns die ganze Zeit nur in diesem Gefängnis, was die beutet die Gefangenen halt zu Arbeitssklaven aus und mit ganz fiesen Methoden, alles sehr, sehr automatisiert. Die Ausbeutung und die Folter ist quasi industrialisiert. Das ist sehr effizient, sehr unpersönlich und irgendwie plötzlich war die Serie für 3 Folgen lang, oder nee, war, doch, es waren 3, ne?
Vielleicht waren es auch 4.
Nee, es waren 3. Mehr, ja. Ich glaube, es gab eine, also die Serie funktioniert in so 3er-Packs. Also es war irgendwie 3 Folgen am Anfang Ferrix und wie passiert das alles? Dann 3 Folgen der Einsatz auf Aldani, dann eine Interlude-Folge nach Aldani, um so ein bisschen die Handlungsfäden zu sortieren.
Zu machen, genau.
Genau, dann 3 Folgen Gefängnis und dann 2 Folgen Showdown. Das war, fand ich sehr interessant, weil beim Mandalorian war das ja zeitweise so Monster of the Week immer. Eine Folge muss man irgendwie den Sandwurm killen und eine Folge irgendwie die schöne Witwe bezirzen und dabei noch
was
einen AT-ST umhauen.
Unelegant war, gell? Also das verglichen mit dem jetzt hier, war das ganz schön unelegant.
Auf jeden Fall.
Also das hier ist schon irgendwie wuchtiger, das stimmt schon.
Besser gestrickt, ja.
Und dann auch schauspielerisch. Ich meine, wir haben hier Stellan Skarsgård in einer recht prominenten Nebenrolle als Luthen, der so, naja, so eine Schnittstelle, wo die, ja, man weiß nicht so genau, so Rebellionen organisieren im Untergrund und gleichzeitig aber die Kontakte in die hohe Politik halten und Finanzierung organisieren und aber dann auch wieder ganz unten die Finger schmutzig machen und Leute anheuern und sich selber aus Hinterhalten freischießen. Ja, es war so viele Figuren, die Sache so, die einzelnen Storylines so zusammenkitten und die der Sache Halt geben, die dann von großartigen Schauspielern besetzt sind und das so zusammenfügen, dass es ein großes Ganzes wird, obwohl es manchmal natürlich auch hier so wirkt, ja, dann überfallen wir da irgendwo auf so einem grünen Waldplaneten irgendwo Aldani da so ein Staudamm und dann müssen wir da irgendwie aus dem Hightech-Gefängnis ausbrechen. Da könnte man ja jetzt auch erstmal denken, das hält alles nicht zusammen, das sind alles so Einzelgeschichten.
Ja, aber es war alles so gut.
Aber es war schon sehr schön integriert miteinander.
Ja.
Und Stefan, wo du vorhin die beiden Frauen verwechselt hast, ich hatte tatsächlich auch kurz einen Effekt gehabt, wo ich Frauen nicht verwechselt, sondern ich hab sie nicht wiedererkannt. Nämlich die von Aldani, die Anführerin. Ja. Jetzt habe ich gerade ihren Namen, Val heißt sie, glaube ich.
Ja, dass sie plötzlich die Tochter von der Politikerin ist, gell? Oder die Schwester irgendwie. Schwester, glaube ich.
Die Schwester, genau, es ist die Tante von der Partei, genau.
Die Schwester.
Und auch vorher schon, wo sie sich mit Luthen trifft, da habe ich einen Augenblick gebraucht, dachte ich, weil die sind plötzlich so schick und so rausgeputzt und so Coruscant-like plötzlich und nicht mehr, sie liegt im Dreck und
robbt durch. Auch Outfits, so
nicht mehr dieser alberne Dutt, genau, ja,
super. Ja, und da habe ich noch kurz so, ist das die? Die sieht so ähnlich aus. Da habe ich auch einen Augenblick gebraucht, bis ich das zusammen hatte.
Ja,
ja. Was ich interessant fand, ist, dafür, dass das Star Wars war, hat es bis kurz vor Ende verdammt wenig Aliens gehabt.
Ja.
Ist euch das aufgefallen?
Auch angenehm. Diese trashigen Aliens.
Ich weiß nicht, ob ich es positiv fand. Ich fand, die waren halt hier teilweise nur so Filler-Gags, so, ja. Du hast bei der Flucht aus dem Gefängnis, werden sie da von diesen zwei Fischer-Aliens festgehalten. Die dann plötzlich sich rausstellen als super nett und ihnen da ihren Raumfrachter schenken. Das war irgendwie so ein Gag, vor allen Dingen, weil die so lustig die Situation zusammengefasst haben und auch so, das Imperium ist voll böse und macht hier unsere Fische tot und man fängt gar keine Glitchies mehr oder wie die hießen. Das war so, das war, warum wird das jetzt auf einmal so albern? Aber die Aliens waren dann halt plötzlich fürs Albernsein da. Aber alle unsere Hauptfiguren sind im Grunde Menschen, also ISB, Politiker, irgendwie Rebellen, Leute auf Ferrix, alles, nicht, sind alles Menschen. Hast du
Binks vermisst oder was?
Nicht mal in dem ISB-Raum saß irgendjemand, der nicht aussah wie ein Mensch. Das fand ich echt schade.
Genau. Also wenigstens irgendwie, dass keine Ahnung, einer mal irgendwie da einfach mitmacht bei der Rebellion und hat halt eine Antenne auf dem Kopf oder irgend sowas, weißt du, oder ein Fischgesicht oder keine Ahnung. Natürlich ist es billiger, wenn du es mit Menschen produzierst, aber ja.
Im Hintergrund in der Bar, da durften immer mal welche sitzen, aber sonst war es echt wenig, also nee.
Ja gut, ich vermisse halt Wookies nicht oder Jar Jar Binks, deswegen das nichts. Aber du hast natürlich recht, ja, es ist einfach billiger. Das wird der Grund sein.
Ja, wahrscheinlich. Welche der drei Geschichten hat euch am meisten gefallen oder wo habt ihr am meisten rausgezogen?
Ich fand diese Gefängnissache super.
Die Gefängnissache? Ja, okay.
Ja, vor allem mit Andy Serkis noch, ist halt fantastisch.
Ja, es ist wirklich...
Vor allem das Ende von ihm. So krass, oder? Und auch so wenig auserzählt.
Sehr wenig auserzählt und auch so dadurch, dass Cassian dann runtergeschubst wird.
Ja,
auch
genau.
So, aber vorbei. Keine Zeit für nichts und dann so kein Blick zurück. Dann geht er da in der Masse unter.
Kommt er in der zweiten Staffel nochmal oder keine Ahnung? Oder ist er getötet worden oder ertrunken oder keine Ahnung? Wir wissen nichts eigentlich.
Ja, aber was halt so auch so beiläufig erklärt wird, wenn man da nicht zufällig das Gesicht erkennt oder den Namen erkennt, der Typ, mit dem er da zusammen ausbricht, mit dem er dann abhaut, das ist einer von denen, die wir in Rogue One wiedersehen, mit denen er zusammen dann schlussendlich auf Scarif kämpft und stirbt.
Stimmt, ja.
Diese Verbindung, jetzt wissen wir, wie die sich kennengelernt haben. Es ist so beiläufig. Es ist halt einfach nur ein Typ an seinem Tisch, der dann mit ihm lustige Todessternteile fertigt. Und dann lernt er den da kennen und bricht mit dem zusammen aus und die verabschieden sich dann kurz danach am Strand da irgendwo auf dem Planeten, wo er seine Kiste holt. Und ja, wir wissen halt so, okay, die werden sich in Rogue One wiedersehen, aber wenn du da nicht aufpasst, dann funktioniert die Geschichte auch ohne, dass du das weißt, ganz fantastisch. Aber wenn du es weißt, dann hast du halt wieder so, okay, hier fügt sich schon wieder Kanon zusammen und das Bild wird größer und wir wissen, wo die sich kennengelernt haben und warum die so enge Buddies miteinander sind in Rogue One. Und sich scheinbar schon seit immer kennen, wenn sie da kämpfen müssen zusammen. Ja, weil sie sich so kennengelernt haben bei einem Gefängnisausbruch, wo es um Leben und Tod ging.
Ja.
Ich fand tatsächlich diese ganze Storyline auf Ferrix mit Luthen und diese Sache mit dem ISB und wen wir noch gar nicht erwähnt haben, unseren etwas übermütigen Ermittler, unseren übermütigen Konzernsicherheits-Heinz Cyril Khan.
Das
Ja. Der dann später zu einem super Stalker, zu dem unangenehmsten Stalker-Person, aber der hat auch die fürchterlichste Mutter, die man sich irgendwie vorstellen ja, kann.
Oh, das ist so mies. Und dann dieses Müsli, was er da immer essen muss.
Blaue Milch. Das ist ja wieder Star Wars Folklore. Immer blaue Milch. Überall ständig ja. Müssen alle von Luke Skywalker im ersten Film überhaupt, ständig müssen alle blaue Milch saufen. Das ist dann schon wieder ein schöner Fanservice, dass auch hier wieder blaue Milch im Müsli ist. Den fand ich ja auch, also da bin ich zum Beispiel sehr gespannt, wo diese Story in der zweiten Staffel hingeht. Weil sie kann ja nun, jetzt hat er sie da gerettet, also irgendwie ist sie ihm so ein bisschen zu so einer so gewissen bisschen Dankbarkeit geschuldet. Auf der anderen Seite ist er ja so inszeniert worden, dass er wirklich ein absolut, also das ist ja grenzüberschreitend und übergriffig ohne Ende diese wie er ihr da auflauert vor diesem und sie dann so am Arm festhält und oder irgendwie, ganz unangenehm. Und auf der anderen Seite denkst du dir, der Typ ist der geborene imperiale Offizier. Der ist so unangenehm und ekelhaft. Und aha. So vernarrt.
Der wird so super reinpassen, total.
Auf der anderen Seite denkst du, der wird noch Rebell. Oder?
Genau. Und dann, was ich auch nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob euch das so ging, ich habe mit meiner Frau drüber geredet, ganz am Anfang, als wir die ISB-Agentin zum ersten Mal kennenlernen und sie von diesem anderen Kollegen, der ihr die Informationen nicht geben will, so ein bisschen untergebuttert wird, da wird sie ja als einzige Frau in dem Raum, als jemand, der eigentlich sozusagen sich in ein Thema verbissen hat und ernsthaft den Job machen will und andere Leute legen ihr Steine in den Weg, ihr Chef ist ein bisschen eine Arschgeige und hört ihr nicht richtig zu, der hat halt irgendwie so eine seltsame Art, seine Truppe da zu führen, und vielleicht ist das auch seine Art, das halt zu machen, weil er dann denkt, dass er da das meiste Leistung aus seinen Leuten rauskitzelt, aber in dem Augenblick ist es nicht hilfreich und der Kollege, der den anderen Sektor unter sich hat, der lehnt alle ihre Anträge ab und beim Chef beißt sie dann auch auf Granit und so. Jedenfalls, es wird alles so inszeniert, dass wir ein bisschen mit ihr sympathisieren können. Dass wir so, also so ging mir das. Ich dachte irgendwie, vielleicht dreht die später noch irgendwie oder so, weil eigentlich, ja, sie ist die, sie muss sich da so ein bisschen durchbeißen und sie, wenn man jetzt mal davon absieht, dass sie ein Zahnrad in einer faschistischen Maschinerie ist, dann ist sie erstmal nur eine Ermittlerin, die einen Fall zu lösen hat und alle Leute sind gemein zu ihr. Und auf der Basis konnte ich mich irgendwie mit ihr gemein machen und verstehen, was ihre Probleme sind und sozusagen auch ein bisschen so hoffen, dass sie weiterkommt, obwohl es natürlich eigentlich gegen meine geliebte Hauptfigur geht.
Damit sie dann auch Ferris Unschuldige foltern kann.
Genau, und dann, genau, das ist die Szene, wo es bricht. Das ist die Szene, wo es bricht, wenn sie dann das erste Mal auf Ferris diesen Folterdoktor da loslässt, der auch super creepy Dr. Mengele-Vibes ausdrückt.
Das ist krass,
Und da bricht es. Ab dem Augenblick kannst du sie nicht mehr sympathisch finden. Und ich habe mich gefragt, warum macht die Serie das? Warum lässt sie mich das fühlen am Anfang? Wo will sie damit hin? Kommt da noch mal was? Oder verstehe ich irgendwas nicht? Oder meine Frau zum Beispiel hat geantwortet, dass sie die zu keinem Zeitpunkt auch nur ein bisschen sympathisch fand. Also bei der hat es nicht so gewirkt wie bei mir.
Tja, Sozialpädagogen, die haben einfach mehr Empathie als wir. Naja.
Also ich glaube, ich könnte jetzt jede einzelne Folge irgendwie durchdingsen, aber ich glaube, das führt zu weit. Habt ihr noch irgendwas? Wann lernt er K2SO kennen? Das müssen wir noch. Er wird ja hier von einem imperialen Druck.
Ach, das ist der Alan Tudyk, oder?
Also dieser Alan Tudyk-Kampfdruide, mit dem er dann später den sie umprogrammiert und befreit hat. Genau von so einem Druiden würde er hier quasi ins Gefängnis geworfen. Also eigentlich hat er jetzt sehr schlechte Erfahrung mit dieser Art von Druiden. Und später ist er dann sein bester Kumpel. Das muss mir die zweite Staffel erklären. Ich will wissen, wo er K2SO herkriegt.
Ja, wird eine zweite Staffel geben, oder?
Ja, ist schon bestätigt, glaube ich.
Echt?
Cool. Ich meine, bin ich jetzt nicht sicher, aber ja, das gibt's mit Sicherheit.
Ja, Das muss man ja weiter erzählen. Also es ist so gut gemacht und es ist so organisch auf jeden Fall.
Das macht die ersten drei Folgen raus, so schlechte Laune. Das ist unfassbar. Also am Anfang so, weil die Story einfach so dark ist. Ja, von mir aus.
Im Herbst werden die Dreharbeiten schon gestartet sein. Also,
ja, siehst du mal. Ja. Sehr gut.
So, und damit sind wir wieder zurück. Jetzt haben wir ein bisschen Spoiler-Sachen gesagt. Habt ihr abschließend noch ein paar warme Worte, Empfehlungen?
Fucking brilliant.
Ja, nach der etwas enttäuschenden Boba Fett-Serie, die zwar den Kanon weitergebracht hat und uns viele Sachen erzählt hat, die wir wissen wollten, aber die
das
irgendwie...
Das war
ja
diese Mandalorian
2.5, genau, dieser so rummeandernde Serie, die nicht richtig wusste, was sie uns eigentlich jetzt genau erzählen will, außer dass sie dann viele Sachen erzählt hat, die wir vielleicht wissen wollten, aber nicht so.
aber halt in Mandalorian.
Genau, ja. und jetzt das hier, was einfach einen Fokus hat, was Drive hat, so was dark ist, was böse ist.
So viel und erzählt, so viel Details und trotzdem den roten Faden so behält. Ah, fantastisch. Und
dann am Schluss mit so einem großen Ausblick, mit Hoffnung, weil wir wissen, was daraus werden wird. Und aber gleichzeitig so viele Fragen offen lässt zwischen dem Ende und dem Anfang von Rogue One, wo man sagt, so, da passt noch eine zweite und da passen eigentlich auch meinetwegen 5 Staffeln noch dazwischen. Da sind noch genug Jahre, die gefüllt werden müssen. Ich will das sehen. Ich will, dass das weitergeht. Ich bin sehr angetan. Cassian Andor.
Ja, ich auch.
Tolle Serie.
Ja, und auch toller Hauptdarsteller, gell? Also der ist halt auch super.
Der ist echt cool. Eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben, die mir zwischendrin sehr positiv aufgefallen ist, dieser Mix von den englischen Sprachen. Dass eben ganz viele gebrochenes Englisch sprechen oder mit irgendeinem schweren Akzent oder...
Er auch, genau.
Oder amerikanisches oder britisches Englisch oder irgendwie britisches Straßenenglisch. Das hat mir total gut gefallen irgendwie, dass die Leute eben dann doch zumindest nicht... Ja, eigentlich müsste natürlich jeder von seinem Planeten die eigene Sprache sprechen, aber zumindest sprechen sie mit unterschiedlichen Färbungen. Das ist mir zwischendrin immer wieder aufgefallen, wo ich dachte so, ey, das ist einfach so cool, dass die zwar die gleiche Sprache sprechen, aber doch irgendwie anders. Also, das fand ich noch sehr schön.
Immerhin.
Ja.
Ja, ein bisschen Fantasie-Chinesisch könnten sie noch sprechen, wie bei Firefly.
Ja. Ja, wenig Aliens. Stellan Skarsgård, toll. Schöne Nordlichter auf dem einen Planeten. Wenn auch ein bisschen gefährliche Nordlichter.
Achso, du meinst diese
ich will nicht spoilern, wir sind nicht im Spoilerteil.
Achso.
Du weißt, was ich meine.
Du meinst
es war sehr bunter Himmel. Es war sehr bunter Himmel. Ja, genau.
Schöne Sternschnuppen. Ja.
Und das sah super aus. Für Star Wars, wo man ja eigentlich erstmal so an Dogfights und Weltraumkampf und so denkt, war hier sehr, sehr, sehr wenig Dogfights und Weltraumkampf Flieg-Zeugs drin, aber das eine, was drin war, war einfach so fucking brilliant. Das war so großartig, dass ja, meine Frau auf dem Sofa dann nach der Szene merklich Anspannung von ihr abfiel und sie dann sagte, also normalerweise mag ich ja die Action-Teil immer nicht, aber das war toll.
War das mit dem Keil? Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich es verwechsel mit... Ich glaube, ich verwechsel gerade mit Rogue One.
Ich meine das mit Luthen in seinem Fondor, oder wie das Schiff heißt.
Ja, hier, genau.
Aber nicht mehr sagen.
Aber leider, es ist halt auch ein Beispiel. Also, ich sag nicht mehr dazu. Es ist einfach ein Beispiel dafür, wie man das richtig einsetzt. Und weil nämlich genau das, was da eingesetzt wurde, halt immer falsch eingesetzt wird bei Star Wars. Immer. Oh, ja, ich komme mich aufregend schon wieder.
Man merkt. Ja, also, tolle Serie. 100 Punkte. Gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch dabei, so sehr ich wie ich bei den ersten Mandalorian geschimpft habe, weil sie zu langsam waren. Auch das hier hatte jetzt nicht Hochtempo, aber im Verhältnis zu Mandalorian war das schon irgendwie Vollgas.
Ja, am Anfang geht's ein bisschen langsam los, gell?
Ja, und wir haben dann einiges an so 1:1 Situationen, wo die Leute einfach miteinander reden. Und reden und reden und gefühlt so, okay, ich habe euren Punkt verstanden und dann reden sie halt noch ein bisschen weiter. Okay, geschenkt. Also fand ja, ich jetzt nicht cool schlimm.
Und so, gell? Ja.
Ja, genau. Es ist halt Politik, da muss man auch mal ein bisschen länger miteinander reden und ein bisschen noch eine Runde drehen und ja.
Ja gut, deswegen schaut man eine Serie und nicht einen Film, ne?
Ja, ja, nee, also ja, mein Gott, also wenn es dringend notwendig gewesen wäre, hätten sie 2 Folgen vielleicht da rauslöschen können, aber dann, da hätte man wieder irgendwelche Sachen zwischendrin nicht gemerkt und ich brauche ja auch, dass die Leute miteinander reden, damit ich sie dann auch unterscheiden kann. Von daher.
Ja, weil die unterschiedlichen Jacken haben nicht gereicht offensichtlich.
Und Frisuren und ich weiß, es ist alles unterschiedlich, aber trotzdem irgendwie hat mein Gehirn so gemacht, so, warte mal, die sind doch da, ja, okay, jetzt ist sie wieder da, das ist da, ja. Weil sie sind ja nie gleichzeitig in einem Raum gewesen. Das hätte mich, glaube ich, mich hart umgehauen, wenn die beiden plötzlich in einem Raum gewesen wären. In dem Moment, wo ich dachte, das sind zwei, das ist die gleiche Person.
Da hättest du gemerkt, so, dass sie sich gar nicht ähnlich sehen.
So. Was macht ihr denn jetzt? Also das,
Wo ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, oder Bob, wolltest du noch was sagen?
Ich habe nämlich nur gerade gefragt, wo das hinführen würde, wenn Mon Mothma eigentlich secretly eine ISB-Agentin wäre. Das würde im Star Wars-Kanon so viel auf den Kopf drehen, das wäre wirklich unfassbar, was dann alles durcheinander gerät.
Das stimmt, ja. Denn ich habe ja, und das ist jetzt eine Überleitung, da hatte ich nämlich Probleme mit, diese, wie heißt sie, Mon Mothma, ja. Wie auch immer, diese Politikerin, die spielt ja auch in Rogue One mit und zwar relativ zentral und da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich sie erkannt habe, weil also, das ja, habe ich dann gegoogelt oder geIMDb't, ob das vielleicht die ist und ja, ist die. Denn ich habe Rogue One direkt jetzt im Anschluss gesehen, den hatte ich ja vorher nicht gesehen.
Du hast ihn gar nicht, jetzt, gell? Du hast damals gesagt, genau. Nee, ist Star Wars geweckt, lass blöd. Ja.
Genau, ich habe es jetzt praktisch chronologisch richtig mir angeschaut. Und ja, ich muss sagen, unter den Star Wars Filmen, ich weiß nicht, ob es der ist, der mir am besten gefällt, kann sein. Unter den Filmen. Wahrscheinlich sogar, ja. Aber wenn ich es vergleiche mit Andor, fällt er halt immer noch ab. Also der macht halt schon ein paar Sachen richtiger als die anderen Star Wars Filme oder für meinen Geschmack besser passend. Aber er hat halt immer noch so dieses Slapstick-Zeug und dieser Trash, auch in der Optik, dieser Trash. Ich finde auch, dass die Raumschlachten sehen oft so trashig aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Aber insgesamt, ja, ist ein sauberer Science-Fiction-Kriegsfilm. Und was ich super finde, ist dieser Droide, der von Alan Tudyk gespielt wird, den du gerade auch schon genannt hast, Bob.
Kate,
weil ich mit den Droiden in Star Wars oft große Probleme habe, weil sie halt oft einfach nur so Comic-Relief-Unsinn sind. Begonnen bei den alten, ja, eigentlich fast immer. Es ist immer irgendwie Comic Relief. Und das ist hier endlich mal einer, der Badass, der auch Charakter hat. Ich meine, klar, wenn du das halt von Alan Tudyk spielen lässt, dann hat er halt auch mehr Charakter. Ist halt naheliegend. Aber ja, und auch der auch wirklich coole Sprüche drauf hat und nicht nur so Slapstick, sondern ja, er hat halt auch so ein Sarkasmus, den ich als Sarkasmus annehmen kann und nicht nur als albernes Getue. Geiler Typ. Geiler Typ. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Bob, würde ich gern mehr von sehen, vielleicht wie die sich kennenlernen oder so. Ja, die Dynamik zwischen den beiden. Aber insgesamt, ja, kein ganz mieser Film, aber so richtig rund ist er auch nicht. Also,
ja, aber wenn du den, so, also ja. Versetzt dich in die Lage, dass du den wie alle anderen Leute
zuerst schaust, ja.
Vor der Serie gesehen hast, dann feierst du den halt wahrscheinlich
ja,
auch nochmal anders.
Wahrscheinlich schon, ja, glaube ich auch.
Weil das halt der erste Star Wars Film ist, der in diese Richtung geht, in die Endor jetzt sehr, sehr viel weiter noch geht. Und klar, der ist halt ein Film und er muss unabhängig von dem ganzen Kanonwissen funktionieren, das ist ja immer die schwierige Herausforderung, dass du halt nicht in dem Film einfach alles voraussetzen kannst, sondern du musst dann immer noch alles erklären und das muss dann auch in 2 Stunden passen. Und ja, schwierig.
Ja. Ich fand den auch total geil. Ich kann mich jetzt kaum noch dran erinnern. Vermutlich, wenn ich ihn schaue, kommen die Erinnerungen wieder zurück. Aber ich glaube, ich muss ihm demnächst mal wieder eine weitere Sichtung geben.
Ja, also der ist schon okay. Also, kann man schon machen.
Vielleicht schaue ich ihn dann, sollten wir irgendwann den neuen Fernseher haben, um den mal einzuweihen sozusagen.
Gute Idee. Die kein schlechter erster Film.
Bei Disney Plus irgendwie auch hoch aufgelistet geben, so.
Das sollte so möglich sein, ja.
Von aus, ja.
Genau.
8K.
Das ist so ein Fernseher, kaum mal nett.
Nee. Ich weiß, ich hab die Folge heute gehört, also ich habe die Folge die ganze Woche gehört, aber den Teil habe ich heute gehört.
Ach so, ja. Ja, habe ich eine.
Hab ich auch schon kommentiert.
Ja, ja. Habe ich auch schon geantwortet.
Ja.
Ja, ich weiß. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich euch nicht so vorgestellt, weil das war doch das war ein Zitat aus dem Film. Dachte ich, das ist ja wie geboren, um in der Vorstellung benutzt zu werden. Aber
sagt mal kurz, worüber ihr gerade redet.
Na, da sagt doch irgendeiner über den wie heißt der? Buddy? So hier, das ist der beste Hacker und so. Und dann sagt der irgendeiner so, ja irgendwie Hacker habe ich mir irgendwie schlanker und jünger vorgestellt. Da ja. Musste ich sofort an uns und euch denken.
Ah ja.
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 So ist das. Wir haben die falsche Körperform und das falsche biologische Alter für diese Tätigkeit offensichtlich.
Das Klischee. Obwohl, ich finde, normal ist das Klischee bei Hackern doch, dass sie eher fett sind, oder? Obwohl, naja, kommt drauf an.
Ja, das ist immer kommt unterschiedlich. Entweder auf jeden Fall ja,
es gibt verschiedene Klischees.
Entweder sind sie so Cyberpunk-Mädchen, die irgendwie tätowiert sind und bunte Haare haben und so sehr unangepasst mit Lederjacke und Nieten und so. Mhm. Oder sie sind so Keller-Nerd-Jungs mit schlechter Körperhygiene. Ja, also das ist immer je nach Film wird irgendwo naja, in die genau. Klischee-Schublade gegriffen und dann wird auf irgendeiner
so dünner Hagerer mit Hornbrille.
Genau, ja. Wahlweise.
Ja. Was meinst du gerade?
Irgendwem rumgehauen. Ja.
Ja. Ich habe übrigens meinen Drink eben weggeschüttet. Ich konnte nicht trinken.
Oh, das tut mir leid.
Nein.
Ja, es war einfach nichts. Ich habe mir dann einfach ein bisschen Aqua wieder auf Eis gegossen und das war auch sehr angenehm.
Ja, das ist besser.
Ja. Ja.
Meine Zuckersuppe ist schon zu Ende.
Zuckersuppe.
Zuckersuppe. Lecker.
Jetzt bin ich ja gespannt, wie der Christoph die Überleitung hinkriegt. Er möchte nämlich über 12 Gifts for Christmas sprechen. Ist das auch so eine Zuckersuppe?
Ja, ist es. ich habe ja eigentlich immer an Weihnachten die Spartacus-Serie, wenigstens in Ausschnitten geschaut, aber dummerweise ist sie nicht mehr verfügbar in meinen Streaming-Diensten.
Das wird auch auf RTL-Suppe dann.
Nee, nicht mal auf RTL. Habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, nee. Und deswegen, nein, das ist nicht der Grund, ich habe es zufällig entdeckt, eine der Protagonistinnen oder der Liebschaften von Spartacus in einer der Staffeln, mit der gibt es auch, ich glaube, sogar mehrere Weihnachtsfilme und einen davon habe ich zufällig geschaut.
Ich habe gerade geguckt, Spartacus, die Serie, verfügbar, 1. Staffel auf RTL Plus.
Wirklich?
Ja.
Geil, aber nur die erste leider. Ich würde gerne mal die dritte und vierte nochmal schauen. Aber gut, cool, dann schaue ich die erste. Wo ich die echt schon häufig gesehen habe, die kenne ich sehr gut, aber egal. Diese Schauspielerin hier, die spielt noch nicht mit in der 1. Staffel. Und die hat einen, ich habe ihren Namen jetzt nicht aufgeschrieben, weil sie auch zu belanglos ist und auch nicht gut genug. Und mit der habe ich den Weihnachtsfilm 12 Gifts of Christmas geschaut, was eine Klischee-Reiterei wirklich der Sonderklasse ist. So stark, dass es selbst in einem Weihnachtsfilm praktisch nicht mehr erträglich ist. Es ist wirklich, es ist schmerzhaft, es anzuschauen. Die Protagonistin ist eine arme Künstlerin oder verarmt, könnte man sogar sagen, weil ihre Eltern sind, glaube ich, gar nicht mal so. Nee, ihre Eltern sind, glaube ich, sogar wohlhabend. Aber sie will natürlich nicht von ihren Eltern abhängen, sondern sie will selbst schaffen und sie ist Künstlerin, sie malt. Und sie wohnt aber, obwohl sie kein Geld hat, natürlich in einer super tollen Wohnung in New York, ist ja klar, gell? Was ihre große Leidenschaft ist, ist shoppen. Und sie kann auch total gut Leute beraten, was sie einkaufen sollen, also was sie als Geschenke kaufen sollen für ihre Liebsten. Und deswegen wird sie dann Shopping-Beraterin für irgendeinen Fashion-Typen, dem sie im Café einen besonderen Muffin empfohlen hat. Und das qualifiziert sie ja. Macht dann da alles falsch. Also hört überhaupt nicht auf das, was er will. Kauft irgendwas anderes, weil sie hat dann halt seine Kreditkarte und so. Und er ist dann auch enttäuscht von ihr und merkt dann aber, dass es total richtig war, was sie entschieden hat, dass es total gut war. Obwohl es echt, sie sucht immer so Sachen aus, die wirklich peinlich schlecht sind. Also es ist wirklich, ich habe jetzt gar kein Beispiel mehr drauf, weil es ist so schlimm, so schmerzhaft. Also auch die Geschenke, die sie ihren Liebsten mitbringt von sich, sind so peinlich. Also es ist wirklich, dieser Film ist so schmerzhaft auf so vielen Ebenen. Man kann es kaum mit anschauen. Und es ist halt extreme Zuckersuppe. Es ist keine Empfehlung. Ihr könnt euch das wirklich sparen, 12 Gifts of Christmas.
Es ist ohnehin offensichtlich nur ein TV-Movie gewesen in Amerika.
Ja, ja, ja. Merkt man auch. Es ist nicht gut. Okay. Ist gar nicht gut.
Aber wie, also du hast gesagt, zufällig gefunden, wie kommt man auf die Idee, das anzuklicken?
Ich, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob meine Frau es ausgesucht hat.
Also man kennt ja auch keinen Darsteller, oder? Also so ernsthaft.
Ja, nur sie halt, ja, nee.
Ja.
Ja. Und bei ihr habe ich auch gebraucht, also habe ich auch bestimmt eine halbe Stunde Film geschaut und mir die ganze Zeit, woher kenne ich die? Und dann irgendwann ist es mir tatsächlich eingefallen. Ich musste das nicht mal bei IMDb nachgucken. Hab's dann natürlich noch nachgeguckt, aber ja. Ich glaube, bei meiner Frau im Account, der werden nur Christmas-Movies momentan angeboten. Also wirklich, die wird zugekackt damit. Es wird praktisch nichts anderes mehr angeboten. Also die gesamten Vorschläge sind nur noch rot und grün. Es ist, was hier übrigens auch natürlich verwurstet, das ist auch so ein klassischer Rot- und Grün-Outfit-Film. Ich habe halt einfach, vor Weihnachten habe ich ja immer vor, möglichst wöchentlich einen Weihnachtsfilm zu schauen. Mal gucken, was mir da die nächsten 2 Wochen noch so über den Weg läuft.
Möchtest du noch einen schönen ansagen?
Das finde ich ja geil.
Ja, hätte ich gerne, aber ich bin nicht mehr dran vor Weihnachten leider. Ich weiß nicht, sagt einer von euch noch einen Weihnachtsfilm an? Weil ansonsten würde ich noch einen ansagen.
Du kannst ihn ja als Bonus ansagen.
Nachher dann, meinst du?
Ja.
Genau, das kann ich
machen. Aber der Bob ist ja gleich dran, vielleicht hat der auch einen.
Genau, dann warte ich mal ab, vielleicht hat der den ja und wenn nicht, dann sage ich den auch noch als Bonus an.
Okay.
Okay. Ich hab gerade mal geguckt, was dieser Director seitdem gemacht hat. Der Film ist ja von 2015. Und direkt im nächsten Jahr hat er noch The Flight Before Christmas gemacht. Dann 2016 Broadcasting Christmas, Wrapped Up in Christmas, Sharing Christmas. Dann 2018 My Christmas Inn und Jingle Bell. 2019 The Road Home for Christmas und 2020 The Christmas Edition.
Das 2022 ist ja geil, wenn du so
festgelegt ist, gell? A Cozy Christmas Inn and The Case of the Christmas Diamond. Alles TV-Movies.
Wow.
Der macht einfach, wow. Der dreht einen Weihnachtsfilm nach dem anderen, der Typ. Peter Sullivan.
Krass.
Großes Kino.
Ja, schlimm, dass er es halt trotzdem nicht kann.
Weißt du nicht, du hast es jetzt 2015. Dann, vielleicht hat er das voll krass gelernt seitdem. So, mal gucken.
Vielleicht, ja.
Vielleicht auch nicht.
Hoffen wir es mal.
Will mich da nicht festlegen.
Okay, das klingt jetzt nicht nach einer Empfehlung für 12 Gifts for Christmas.
For Christmas. Ja, nee, scheinbar nicht. Lass uns von diesem Thema wegkommen. Was haben wir noch Schönes?
Haben wir noch was?
Ja, also Filmthemen sind wir durch, aber ich war gestern auf einem Konzert seit ja gut, war gar nicht so lang, aber ich war bei der Nokia Night of the, nicht Nokia, bei der Night of the Proms.
Man sagt ja auch das schon, gell?
Vor allen Dingen, Nokia hieß es irgendwie bis 2010, das ist jetzt halt 12 Jahre her. Und dann war irgendwie zwei Jahre AIDA, glaube ich, Hauptsponsor und seitdem ist halt nicht mehr. Ja, genau. Also Night of the Proms in Frankfurt in der Festhalle. Die Karten habe ich vor 3 Jahren jetzt geschenkt bekommen, zu Weihnachten sozusagen. Und jetzt ging es dann endlich an die Einlösung. Das ist schon eine coole Idee. Also eben so ein großes Symphonieorchester zu haben, das eben mit Pop, Rock würde ich sie nicht nennen, Menschen gemeinsam musiziert und da auch eben klassische Stücke mit Popstücken mischt. Also das fand ich schon cool. Es waren ein paar, ich möchte sagen, Cringe-Momente auch dabei. Also zum einen die ganzen Klassikstücke, die sie gespielt haben, also das war halt auch Pop irgendwie.
Ja, das sind halt die Klassik.
Das sind halt so Evergreen. Die Gassenhauer. Sie hatten dann auch so einen Chor dabei, der mich hart getriggert hat. Irgendwie, dann sollte der Chor hinten mit irgendwelchen Lämpchen hin und her sich bewegen oder zu einem bestimmten Schlag irgendwie auf der 1 oder 2 oder was auch immer den Arm heben und die schaffen das halt nicht synchron. Ich denke mir halt so, wie schafft ihr das denn gleichzeitig anfangen zu singen, wenn ihr nicht mal den Arm gleichzeitig, aber gut, das sind vielleicht auch meine informationsgeprägten Augen, die dann da irgendwie sofort so, ist falsch, da stimmt irgendwas nicht, der in der Mitte ist zu spät. So, ja, es war eine Saxophonistin, die hieß, ja, da dachte ich auch an dich, aber es war nicht so, Yolanda Brown aus England, die richtig Bock auf hatte, da auf der Bühne zu stehen, mit den Leuten zusammen Musik zu machen. Das war richtig cool. Matt Simons, ich kenne ihn leider nicht, muss ich zugeben, der dann beim letzten Lied noch seinen vermutlich 1,5 Jahre alten Sohn mit großen Kopfhörern kurz auf der Bühne mit hatte, der aber richtig Spaß daran hatte, irgendwie mit seinem Papa da auf dem Arm zu sitzen und den Leuten zu winken, die da so sind, und es war sehr lustig. Dann war eine, die Sängerin von T-Pau, die in den, ich glaube 80ern oder vielleicht 70ern, nee, in den 80ern sowas. Oh, was hatten die denn für berühmte Lieder? Helft mir mal.
Keine Ahnung, die kenne ich nicht.
Die kennst du bestimmt. Aber mir fällt natürlich jetzt, ja, China in Your Hand, Heart and Soul. Kennst du, wenn du es hörst, kennst du es, bin ich mir ganz sicher. Ich sag mal so, der jungen Dame und ihrer Stimme haben die Jahre nicht so gut getan. Und dann kam das Problem dazu, was mich den ganzen Abend geärgert hat, diese Abmischung war halt einfach scheiße. Also du hast halt irgendeinen Musiklärmteppich gehört, du konntest aber nicht irgendwie ein Instrument, also selbst wenn du dich konzentriert hast, konntest du nicht hören so, okay, jetzt, ich sehe da die Geigen und ich sehe, was die machen und ich schaffe es dann, sie zu hören, weil ich einfach nur einen Soundmatch hatte und dann ihre Stimme obendrauf. Sie musste sehr schreien und sehr kämpfen, dass sie die Musik so hinkriegt. Okay, also wenn ich in den 80ern vielleicht da schon nicht ganz jung erfolgreich war und vielleicht ein bisschen Rock'n'Roll gemacht habe, mein Gott, ist so. Es fehlten gefühlt alle Mitteltöne. Also irgendwie, ich saß da so, mein Partner, die neben mir saß, mit der ich ja schon auf dem einen oder anderen Konzert war, wie ich hier erzählt habe, auch so, also, wir haben das schon gehört, dass das besser klingt, auch hier in der Festhalle, oder? Ich so, ja, das Gefühl habe ich auch, also, dann.
Schade.
Bei so Stücken vom Chor, irgendwie, die hatten diesen Gefangenenchor aus Nabucco, haben sie gesungen.
Natürlich, natürlich muss auch der dabei sein.
Was ist das andere hier, die Europahymne, die 9., Beethovens 9., haben sie gesungen. Du hast halt, also bei dem Gefangenenchor
auch,
war nicht...
Auch den Messias von Händel?
Nee, nur die beiden.
Okay.
Nur, Aber also bei dem Gefangenenchor war halt nicht klar, ob sie die italienische oder die deutsche Version gesungen haben.
Sau gut.
Weil du es
vielleicht
nicht
haben auch
verstehen
manche
konntest.
So und manche so.
Ich habe keine Ahnung. Ja?
Haben sich nicht abgesprochen.
Da haben sie halt die Sänger oder den Chor zu leise reingemischt. Aber bevor die angefangen haben zu singen, und gerade bei der neunten dauert es ja auch ein bisschen, bis das losgeht, hattest du die ganze Zeit so ein Rauschen drauf. Wir hatten ganz früher, ganz am Anfang der Sendung, habe ich gesagt, Rauschen, da komme ich nochmal auf zurück. Da war so ein fieses Rauschen drunter, und das waren die angeschalteten Mikrofone von den Chorsängern. Die waren halt an, Gain auf, was weiß ich. Und du hast halt deutlich über die Lautsprecher ein Rauschen gehört. Also, das war wirklich, wirklich ärgerlich.
Ah, nee, das ist nicht schön.
Nee. Und
klingt gar nicht
also,
schön.
Wenn jetzt die ersten drei Lieder sind, also irgendwie, weiß ich nicht, und da was schief geht, geschenkt. Also, ich glaube, oder ich meine auch schon mal gehört zu haben, dass die Festhalle insbesondere da ziemlich schwierig ist, da einen guten Sound hinzukriegen. Okay, ja, klar, aber die sind halt mit diesem Night of the Proms auf Tour in Europa. Die waren, weiß ich nicht, schon 25 Mal vermutlich in der Festhalle.
Ja, und dafür hat man einen Tontechniker, der dann da einfach was nachregelt, dass es dann irgendwann gut wird.
Genau, der also muss doch so lange da drehen, aber also, das war wirklich sehr.
Wo habt ihr irgendwo mit, also habt ihr gut gesessen oder irgendwo am Rand oder irgendwo so in so einer?
Vorne erster Block, 11. Reihe.
Boah. Okay.
Also Megaplätze, das war richtig cool, ganz weit vorne. Ja, und das, also.
Ja, da sollte man eigentlich hoffen, dass es da
natürlich, dieser Soundfuzzi sitzt irgendwie 35 Meter hinter mir, aber trotzdem, das kann doch nicht sein, oder?
Nee.
Eigentlich nicht.
Ne. Dann war Nick Kershaw, erinnert ihr euch noch an Nick Kershaw?
Oh Gott, den Namen sagt mir irgendwas, aber ich krieg nichts.
Nie gehört.
Der kam auf die Bühne und irgendwie bei den ersten zwei oder drei Liedern hatte ich das Gefühl so, warte mal, das, was der mit der Gitarre macht, das passt nicht zum Sound, aber das, was der andere, der Musik, also der zur Band gehörige Gitarrist spielt, das passt zu dem, was der spielt. Also entweder haben sie den abgestöpselt und irgendwie beim dritten Lied spielt er dann auch mal ein Solo und dann wird klar, so okay, er spielt doch selber. Aber ich dachte, beim Anfang dachte ich wirklich so, spielt der wirklich selber? Und der wirkt auch ein bisschen betrunken. Also es war irgendwie, ja.
War er vielleicht.
Keine Ahnung.
Okay.
Ja. Ist auch nicht mehr der Jüngste.
Nee, wir haben 58.
Ja.
Ja. Und Cool and the Gang kam noch, das war ganz cool. Amy McDonald war auch echt gut drauf. Man hat halt den Leuten, also den Sängern und Sängerinnen angemerkt, wie viel Bock die hatten, mit einem Symphonieorchester zusammenzuspielen. Also da haben die richtig Lust, es muss wohl ziemlich geil sein, wenn du da auf der Bühne stehst, deine Songs spielst und von hinten drückt halt ein Orchester. Also das hat jeder irgendwie gesagt und auch so, oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool das ist. Amy McDonald hat sich total Mühe gegeben. Oder McDonald, das S gehört zu einer anderen Marke. die kommt aus Schottland und du hast gemerkt, wie sie ganz konzentriert gesprochen hat, Englisch, in der Hoffnung, dass alle sie verstehen können. Und es war halt ein so krasser schottischer Akzent.
Ja, die spricht so toll.
Aber wenn wenn die normal schnell, die hat dann irgendwann so hinten raus, hat sie so die Wörter.
Alle Vokale
so bisschen,
anders.
Bisschen verschluckt und so. Und dann.
Ja.
Er hast halt schon fast aufgehört zu verstehen, was die gesagt hat. Ja, ja.
Kein Vokal, wie wir ihn gelernt haben.
Genau, super. Gar nicht. Das aber super, sie war ganz toll, ganz entzückend. Es war sehr cool.
Ja, das glaube ich.
Und auch Cool and the Gang, die machen halt ihre Partymusik da oben und dann tanzt die Festhalle. Das funktioniert richtig gut. Vor der Pause kam dann noch der Sohn von John Miles. John Miles ist der hat dieses Lied Music geschrieben. Also Music was my first love und so.
Ah, okay.
Jeder Radiohörer unendlich oft mitgegrillt
genau.
worden.
Genau. Es gibt's dauernd, der ist aber vor einem Jahr gestorben. Und der war eigentlich immer Teil dieses Programms. Also der war immer bei der Night of the Proms dabei und hat wohl auch musikalisch da sehr viel beigesteuert. Und jetzt war sein Sohn dabei und hat halt das Lied gespielt. Und sie hatten,
der auch John Miles heißt.
John Miles Jr., genau. Und sie hatten noch eine, diesen Frank Sinatra-Schlager, wo sich die Clowns immer zu abschminken. Komm, Bob, da kannst du, weißt du.
Was? Wo sich die Clowns abschminken?
Ja, My Way, genau. Okay. Also, ja.
Warum schminken sich da die Clowns ab?
Kennt ihr das nicht? Das ist so, I did my...
Video oder was?
Nee, so generell, wenn irgend so eine halbhohe Show ist und am Schluss sind da irgendwie Clowns und die Show ist vorbei und dann kommt noch so ein letztes Stück und dann singen die My Way und laufen zum Spiegel und schminken sich ab. Und jedenfalls gab es dazu mal irgendwie ein Gag bei Harald Schmidt und 6 Wochen später war ich im Sommerurlaub in so einem Hotel-Dings, wo abends Shows waren und da kam halt so ein Clown auf die Bühne und ganz am Schluss singt der My Way und setzt sich hin und schminkt sich ab und ja, weil ich, die alle waren total ergriffen, so wow, Urlaub vor Ende, Party zu Ende, und ich saß da und habe mich halt nur kaputt gelacht, weil ich halt an diese Vorhersage denken musste. Jedenfalls haben sie von dem John Miles Vater eine Version gefunden von My Way und haben halt quasi seine Stimme extrahiert und haben dazu gespielt, was irgendwie dann schon sehr ergreifend war. Und dann kam eben der Junior noch auf die Bühne und dann haben sie noch Music gespielt. Aber ich fand das irgendwie seltsam. Da ist dieser Sohn, der, keine Ahnung, ob der musikalisch irgendwie relevant ist, also gesungen hat er nicht und also er hat auch bestimmt 15 Akkorde auf der E-Gitarre gespielt, also nicht 15 unterschiedlich, sondern insgesamt 15, und er hat auch eine halbe Minute Klavier gespielt und sah halt aus wie so ein englischer Hooligan. So eine Frisur, so Topf drauf, rundherum alles abgeschnitten, der Rest struppig, blondiert. Und das war ein ganz seltsamer Typ. Und der musste dann die Lieder von seinem Vater spielen. Also das irgendwie war der, für mich war der Moment sehr seltsam, dass dieser arme Junge, der vermutlich sein ganzes Geld nur dadurch hat, dass der Vater dieses eine Lied hatte, aber jetzt muss er da trotzdem auf die Bühne und irgendwelchen Quatsch machen. Also vielleicht ist er auch ein guter Musiker und kommt jetzt ja wieder, ich weiß es nicht, aber ich fand es eher seltsam und befremdlich. Ja, also irgendwie ein cooles Erlebnis, aber vielleicht wäre es in der Batschkappe besser gewesen, weil sie den Sound besser hinkriegen oder keine Ahnung, irgendwas anderes.
Kann sein.
Ja, also das hat das echt so richtig. Ja, ich habe ja erzählt, wir waren irgendwie auf dem Blues-Festival in der Stadthalle in Lahnstein und das klang da einfach geiler. Ja, und das ist halt nicht irgendwie eine Konzerthalle oder so, sondern das ist halt die Stadthalle.
Etwas durchwachsen leider.
Ja, aber sonst ist cool. Also wer da mal Bock hat, man muss sich halt jetzt Karten kaufen fürs nächste Jahr, sonst kriegst du irgendwie noch vereinzelte Sitzplätze außenrum. Es lohnt sich, es mal gesehen zu haben, finde ich schon. Also wer Spaß an sowas hat. Also Christoph, du vermutlich nicht so viel, aber...
Ja, das ist, also alle Musik, die du jetzt genannt hast, das ist halt alles Musik, die ich wirklich, wenn überhaupt, nur so ganz vom Hörensagen und so vom Weghören kenne. Also genau, das ist halt überhaupt nicht eine Musik. Also,
nee. Ja, und die...
Cool and the Gang ist halt auch überhaupt nicht meins.
Also, und die Klassikteile so. Werden dir halt auch zu...
Zu poppig.
Zu einfach, zu poppig gespielt. Ja, auch, ja. Da sind den hier an der schon...
Ja, auch die Auswahl. Das ist halt einfach Pop-Klassik. Ja,
genau.
So wie Klassikradio hören.
Genau, den Donauwalzer gespielt. Und haben dann gesagt so, ja, und jetzt können ja alle tanzen. Und sind irgendwie schon ein paar gleich freudig aufgesprungen und haben sich da aufgestellt und wollten tanzen. Und dann hat die den so schleppend angezogen, dass du halt nicht drauf tanzen konntest. Also war
eingeschlafen
kaum,
beim Tanzen.
Kaum einen Takt zu hören und dann
oh Gott, wie schrecklich.
Nochmal und dann haben sie endlich das Tempo angezogen, um dann sofort wieder zu bremsen und es dann wieder langsam weiter und dann haben sie wieder, das war ein bisschen
ja. Ah, schlimm.
Nee, das war nicht so, aber man hat allen angemerkt, wie viel Bock sie hatten, wieder auf der Bühne zu stehen. Und das gibt für mich dann irgendwie schon gleich so viel Pluspunkte. Dass ich da gestern sehr begeistert rauskam, mich halt über den Sound geärgert habe, aber sonst fand ich es richtig, richtig geil. Mhm. Ja, so viel dazu. Was habt ihr noch Themen? Nee.
Nee, ich glaube nicht.
Der Bob war ja jetzt die ganze Zeit ein bisschen schweigsam. Vielleicht ist ihm auch erst in der Sendung aufgefallen, dass er jetzt dran ist.
Hast du gespickt oder was?
Was?
Hast du geguckt, was ich auf meinem Monitor gemacht habe?
Nee, aber es war so, weil Konzerte sind ja schon eigentlich eher Themen, wo wir beide reden. Und
also genau, ich habe vorhin ja gesagt, so mit Vorschlagen und so, und da hat der Bob gemerkt so, oh, Vorschlagen, oh, ja,
exakt so ist es, exakt
nach
so ist
nee,
es.
Kommt R, scheiße.
Scheiße. Und dann habe ich immer
gar nicht aufs Konzert eingegangen, bis dachte ich mir so, vielleicht ist er gerade woanders beschäftigt.
Dann habe ich in meine Watchlist auf Netflix und Prime geguckt, in der Hoffnung, dass da irgendwas ist, was ich mir da hab merken wollen. Da war aber nichts. Also habe ich mal so eine kleine Recherche gestartet, was man denn noch so gucken können wollen würde. Und habe was Ernsthaftes gefunden und was Scherziges. Und jetzt ist die Frage, seid ihr noch für schweren Stoff zu haben in der Vorweihnachtszeit oder wollt ihr lieber was Scherziges?
Also ernsthaft ist halt, ist es verstörend, traumatisierend oder ist es einfach nur was Ernsthaftes?
Das weiß ich nicht. Es könnte alles davon sein. Based on a true story auch übrigens.
Oh Gott.
Ja,
nee,
machen
wir das was Scherzhaftes.
Machen wir das nicht ganz so ernst und damit nehme ich dir vielleicht deinen Tipp weg.
Mal wahrscheinlich, gucken. Ja, wahrscheinlich.
Weil ein Weihnachtsfilm.
Dann schauen wir einen Weihnachtsfilm und zwar Falling for Christmas mit Lindsay Lohan.
Oh Gott! Nee, den meinte ich nicht. Oh Gott!
Den habe ich mit dem Christopher letzte Woche schon angedroht gehabt.
Ja, geil. Okay, ja, gut, den haben wir jetzt so lange angedroht, der muss jetzt irgendwann kommen. Ne?
Ja, dann mitten rein jetzt.
Oh, ja, das ist auf Netflix.
Soll ich den Konkurrenz-Weihnachtsfilm dazu noch ansagen?
Ja, komm mal. Ob ich ihn gucke, kann ich nicht versprechen, aber.
Genau, auf Prime. Weihnachten bei dir oder bei mir? Als Hauptdarsteller ist unser Hauptdarsteller aus Sex Education.
Oh.
Ja.
Your Christmas or mine? Ah, ja, ich sehe es ja.
Ja.
Asa Butterfield, okay. Ist wahrscheinlich am Ende der bessere Film. Wobei, nee, die IMDb-Bewertung.
Nein, doch nicht.
IMDb-Bewertungen liegen 6,4, der andere hat 5,2,
so
also von daher.
Wie hieß der andere? Ich hab den schon wieder vergessen.
Falling for Christmas oder im deutschen Titel Christmas in Wonderland. Also in Deutsch, ja, whatever. Mit.
Also ich habe
97% Übereinstimmung. Oh, das wird ein Fest.
Ah, bitte.
Oh, peinlich. Ich habe den Trailer schon mal geschaut und der war schrecklich. Also der war so.
Ja, da gehe ich von aus. Das ist ja jetzt Absicht. Das muss ja.
Aber
ja,
klar. 1:35 Brett.
Genau. Also heute Abend noch auf dem Klo weggucken auf dem Handy.
Fantastisch.
Also ich habe gerade was gemacht, was ich übrigens nicht empfehlen kann.
Ja, der
so ein
andere
kleines Stück
94 Minuten, genauso gut.
Ja, ja, das ist alles nicht schlimm.
Ich habe so ein Stück Alufolie auf meinem Schreibtisch gefunden und habe gedacht, ich knüll das mal eben zusammen, stellt sich raus, war noch ein ganz schönes Stück von dem Schoko-Weihnachtsmann drin. So gute Idee, ich habe jetzt kriegst sehr schokoladige Hände.
Kriegst auch nicht mehr gut rausoperiert.
Ich dachte jetzt, die Geschichte geht in die Richtung, was mein Sohn mal gemacht hat, da war er allerdings 2 oder so, der hat auch ein Stück Alufolie gefunden, hat es zusammengeknüllt und sich in die Nase gesteckt und dann eingeatmet. Haben wir nie wieder gefunden. Ist wahrscheinlich immer noch in der Nase.
Uff. Ja, oder irgendwann mal rausgeschneuzt. Also.
Ja, die Ärzte haben dann auch gesagt, es geht entweder hinten raus oder vorne raus. Ist unproblematisch. Aber da kriegt man natürlich erstmal einen Schreck.
Das haben wir nie wieder gefunden. Das ist auch gerne. Irgendwann geht er mal so am Flughafen durch so einen Metalldetektor und piepst wie eine oder auf diesem X-Ray, das Schnupsi, was ihm da durchleuchten und da dich reinstellen darfst. Oder mit diesem.
Haben Sie was in der Nase?
So halten Sie es an seinen Kopf.
Hallo, wo ist was in der Nase?
Haben Sie Implantate? Nein. Ja, aber irgendwie ist Ihr Kopf. Tragen Sie Piercings? Nein.
Dann ach das, ja, das vermisse ich schon seit 20 Jahren.
Ja, kommen Sie mal mit.
Wie alt sind Sie denn? Ja, 22.
Ja, genau. Das wird sicherlich unterhaltsam dann. Ja, nee, in die Richtung ist das nicht gegangen. Ich habe einfach nur Sauerei gemacht, weil es von der Seite, wo ich es gegriffen habe, sah es nicht so aus, als ob da noch der ganze, aber dieser Schoko-Weihnachtsmann hatte unten noch den ganzen Boden. Und ich hatte die Folie oben so zusammengeknüllt und ich dachte mir, warum liegt das hier so rum? wollte da eine Kugel draus machen. Was man so mit den Händen macht, während man in so einem Podcast-Mikrofon redet, da suchen die sich Beschäftigung und machen nur Unfug dabei.
Ja. Aber jetzt will ich doch noch wissen, was wäre denn das andere gewesen? Was wäre denn der andere Film gewesen?
Der andere Film wäre auf Netflix The Stranger gewesen. Über zwei Männer, die eine Freundschaft anfangen und dann aber wird das alles schwierig mit Sean Harris und Joel Edgerton.
Joel Edgerton, ja, der ist mir auch schon mal begegnet. 2 Stunden wäre der gewesen, Mann, oh Mann. Okay. Ja.
Den sehe ich auch hier nirgendwo.
Ja, der ist mir auch schon mal begegnet.
Ja, damit habe ich auch eine sehr hohe Übereinstimmung, also von daher. Vielleicht gucke ich den mal irgendwann, aber 94%.
94% habe ich auch, das ist ja nix.
Aus der alle Spruchverfilmung Kriminalfilm.
Genau, der Lindsay Lohan-Film hat ja 97%.
Er muss so viel besser sein.
Ja, bestimmt.
Oh, ich habe ein bisschen Angst.
Super, ich auch. Das wird so schlimm.
Gut. Also dann haben wir alle Angst vor Folge 760.
Ich habe noch eine Einladung gekriegt von unserem Podcast-Kollegen Andi zum Thema Fernseherkauf. Der hat mir da eine Podcast-Folge auf YouTube von CT-Magazin empfohlen, wo die mal das ganze Thema Fernseher kaufen und so weiter durchdeklinieren von vorne bis hinten, was OLED ist, was dieses Einbrennen ist, wie relevant das jetzt wirklich ist, was LED besser kann, was OLED besser kann, was man darauf achten könnte, was da einem wichtig ist, wie das mit diesen Betriebssystemen ist, welche installierten Apps man da eventuell haben möchte. Sie haben gar nicht darüber geredet, dass man vielleicht gar nicht den Fernseher mit dem Netz verbinden möchte, aber okay, geschenkt. Aber es ist eine echt gute, sehr informative Sendung. Oder ich habe es als Podcast, also es gibt es auch als Podcast, der heißt, habe ich vergessen, Scheibenkleister.
Dings. Kannst du es irgendwo verlinken? Kannst du irgendwie einen Kommentar unter unsere Sendung machen oder so, dass das...
Ich hau's auf jeden Fall hier in das Dokument rein und vielleicht schreibe ich es auch noch in die vergangene Sendung.
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Ja, dann einfach direkt den YouTube-Link. Da finde ich das auf jeden Fall. Aber das
sind da jetzt Erkenntnisse rausgekommen? Weißt du jetzt schon genauer, welches Modell du kaufen wirst?
Also wir schwanken im Moment zwischen dem C1 und dem CS. Der CS hat, also LG, CS hat die neue Technik, aber im alten Gehäuse vom C1 und der C1 ist halt der vom letzten Jahr, aber die sind alle als sehr gut bewertet. Und ja.
Aha.
CT Uplink heißt das.
CS hast du doch studiert, das ist doch gut, kauf den.
Ja, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, so, ja, da möchte ich schon die, da ist auch irgendein, ich weiß nicht, wie diese Prozessoren heißen, Version 5 und nicht Version 4, also ist halt der neue Prozessor drin. Das ist ja immer das, was dann vielleicht noch einen Hauch länger leben oder updaten lässt.
Aber warum steht da überall AI dabei? Das schreckt mich ab. Wahrscheinlich ist es bei dem anderen auch so. Der AI-Prozessor mit AI-Sound Pro, mit AI-Picture Pro und mit AI-Brightness-Control. So, bitte geh mit deiner künstlichen Intelligenz weg und lass mein Bild in Ruhe.
Ja.
Okay, aber ja, wahrscheinlich ist das heute einfach so. Und man muss da den Knopf finden, wo man das ausschalten kann.
Ja, genau. Aber es war auf jeden Fall, das ist der Status, wo wir gerade uns befinden, aber... Ja, weil wir jetzt irgendwie dann
sieht
doch.
Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr schön dünn aus, das muss man sagen.
So. Ja, der CS hat halt unten noch so einen dickeren Bauch auf der Rückseite. Wie heißt denn Bauch auf der Rückseite? Nicht Rücken, aber ihr wisst, was ich meine?
Buckel. Knubbel.
Knubbel. Ein großes Gesäß, wie auch immer, weil es relativ weit unten ist. Das heißt, wenn du ihn an die Wand schraubst, was wir im Moment vorhaben, hängt er davon halt so ein bisschen weg. Aber die
Rucksack.
Rucksack vielleicht, ja genau.
Big Bottom.
Okay. Und wenn du ihn wirklich ganz nah an die Wand haben willst, dann müsstest du halt dieses G-Modell, also das Gallery-Modell von denen kaufen, aber das kostet halt dann gleich nochmal einen ordentlichen Schlags obendrauf. Und weiß ich nicht, ich glaube, dann würde ich ihn eher noch eins größer kaufen oder so.
Hm.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, was es wird und vor allem, wie das dann in echt aussieht, wenn ich es mir bei dir angucken komme.
Ja.
Also nicht, dass ich nicht in den Mediamarkt laufen könnte und es mir da angucken könnte, aber die haben ja dann immer alles auf Bonbonbunt gestellt. Alle Bildverbesserungsalgorithmen auf volle Pulle und dann laufst du da rein und guckst das Bild an und denkst dir, oh mein Gott, Augenkrebs. Und möchtest gleich weitergehen und es auf gar keinen Fall kaufen.
Nee, es war einfach ein Marvel-Film. Die sehen alle so aus.
Das kann auch sein. Ne? Wir sind immer so völlig überbuntete Pflanzen und dann so Regenwälder, wo die Pflanzen so grün sind und sich so anschreien aus dem Bild, dass du das auch nicht möchtest. Und vollkommen überschärft, immer so Halos um alles rum, weil die künstliche Schärfe immer voll aufgedreht ist. Schrecklich. Und man läuft immer durch und fragt sich,
halt.
Sieht das keiner außer mir? Seid ihr alle blind? Was ist denn hier los?
Ja, wenn du lange genug Instagram-Filter benutzt hast, findest du das geil. Und findest du das normal.
Ja. Naja, gut. So ist das. Auf der anderen Seite, ja, das die ganzen studentischen Aushilfen da im Mediamarkt, denen ist das wahrscheinlich auch egal für den Hungerlohn, den die verdienen. Würde ich mich da jetzt auch nicht drum kümmern, das da irgendwie schick zu machen.
Ja, das haben die bei dieser CT-Sendung erzählt, dass die viele Fernseher so ein, wenn du den einschaltest, so einen Modus hat, bist du zu Hause oder im Shop? Und wenn du sagst, ich bin im Shop, dann drehen die das automatisch schon so jenseits. Echt? Da brauchst du echt nicht eine Aushilfe, die das nicht kann. Das machen die Hersteller direkt.
Ja, und umso besser. Ja. Nee, ich meine jetzt auch so in Richtung Wissen darüber anhäufen und so weiter. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich noch irgendwo Leute, die Fernseher verkaufen, die sich richtig auskennen, aber der Elektronik-Großmarkt ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wo du danach suchen solltest. Da mag es die ein oder andere engagierten Mitarbeiter geben, dem ich jetzt Unrecht tue. Aber der ist wahrscheinlich few and far in between, ne? Also das, ja, egal. Ich bleibe gespannt. Ich will deinen Fernseher dann in Action sehen. Ich komme dann vorbei und wir gucken Rogue One.
Oder so. Okay.
Ich habe, als ich eure Folge gehört habe, mir das ja auch angehört. Und ich habe da ja, wenn ich Fernseher kaufe, bin ich da weniger emotional als ihr. Oder ich weiß nicht, ob das emotional ist. Ja, doch, irgendwie schon. emotional und dadurch dann unemotional auf Fakten, sondern ich mach das irgendwie mit dem Zeigefinger. Hier, den da. Und habe dann natürlich geschaut, was für ein Hersteller mein Gerät hat, weil ich das natürlich gar nicht weiß. und war dann erfreut zu sehen, dass ich tatsächlich ein LG habe.
Echt?
Also, ja.
Ach.
Glücklicherweise vielleicht das Richtige gekauft, keine Ahnung.
Kann sich vor 10 Jahren
damals LG auch schon das war, was man kaufen will, keine Ahnung. Aber gut, ich bin zufrieden.
Kann sich noch jemand von euch erinnern, wie die Firma LG damals, als man noch so DVD- und CD-Laufwerke gekauft hat, wie sie damals noch hießen? Also wofür LG mal stand?
Nee.
Das ist ja eine koreanische Firma, die dann irgendwie, keine Ahnung, die haben ja immer so cheesy Namen früher gehabt. LG steht für Lucky Gold Star. Aber
echt?
Ja, da hat man früher so CD-Laufwerke und sowas von Lucky Gold Star gekauft.
Ja, da kann ich mich dran erinnern sogar, ja.
Ja, und
das wusste ich nicht.
Irgendwann haben sie dann mal aufgehört mit diesem albernen Namen. Und dann haben sie zwischendurch irgendwie drunter geschrieben unter ihren Schriftzug Life's Good. So, sollte so dann rückwärts haben sie sich einen neuen Namen dafür, oder irgendwann haben sie das dann auch wieder fallen lassen und jetzt heißt es nur noch LG.
Das ja, mir ist LG vor allem bewusst geworden, so, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann das war, vielleicht vor 15 Jahren sowas, vielleicht auch vor 20 Jahren, haben die ziemlich starkes Product Placement, vor allem in Science-Fiction-Filmen gemacht, wo dann oft so Leuchtreklame an irgendwelchen Hochhäusern stand, dann irgendwie immer LG im Hintergrund, was ich ziemlich anstrengend fand. Auch so Filme, wo es es überhaupt nicht gepasst hat oder überhaupt nicht relevant war, aber es war einfach halt Product Placement in den Hintergrund gepappt.
Und jetzt unangenehm. nur noch mal für mich zum Zusammenbauen. Welchen Fernseher hast du einfach so zufällig nach Gefühl gekauft mit draufzeigen?
Hä?
Ein LG, oder?
Den LG, ja.
Ah, es funktioniert. Ich verstehe überhaupt gar kein Problem.
Ja, klar. Hat funktioniert. Logisch.
Perfekt.
Und auch über die Größe habt ihr ja auch gesprochen. Auch da musste ich erstmal hingehen und hinten auf den Fernseher gucken, wie groß der ist. Weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie groß mein Fernseher ist. Er hat 55 Zoll. Also
55?
Tatsächlich auch ziemlich genau das, in welche Richtung ihr da denkt. Ja?
Krass. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das ist bestimmt 80 oder sowas. Der ist so riesig groß. Also so einen riesengroßen kaufen wir nicht. Und wir schwanken ja, halt genau zwischen 55 und 65. Mal gucken.
Ja, genau. Ja, es liegt daran, dass unser Wohnzimmer einfach so klein ist. Da wirkt der viel größer. Komisch, gell?
Ist ja nicht so, dass unseres viel größer ist.
Komisch. Ja, ich habe ja, als es bei mir darum ging, einen neuen Fernseher zu kaufen, habe ich ja so aus Zeitungspapier eine Schablone gebaut, wie groß der sein wird, der Fernseher, und habe das da an die Wand gehängt, damit man sich das vorstellen kann, wie groß das dann ist. Damit auch, weil meine Frau natürlich auch das sehen wollte und
bei ihr die Schablone hast du ein bisschen kleiner gemacht als den Fernseher eigentlich, ne? Damit das.
Nee, ich glaube, ich habe es tatsächlich richtig gemacht. Aber wir haben es monatelang hängen gehabt, bis ich dann den Fernseher kaufen durfte, so ungefähr.
Stefan, du machst dir keine Vorstellung, wie groß ein 80-Zoll-Fernseher in einem Wohnzimmer ist. Mein Vater hat einen 84er in einem Wohnzimmer, irre, ungefähr so groß wie meins. Das ist unfassbar. Du kommst da rein, ja, und wirst von dieser Wand von Bild erschlagen. Es ist vollkommen absurd.
Ja, mein Cousin hat auch so ein Ding. Das ist echt krass, also. Das ist riesig.
Ja, brauchst du überhaupt erstmal eine Wand, wo das dran passt. Das ist ja irre groß. Also.
Ja, das ist irre. Das ist wirklich, also. Dann doch lieber Beamer in der Größenordnung, aber wahrscheinlich ist das Bild von so einem großen OLED dann doch schon geiler, ne? Also.
Ja, aber irgendwie 80 Zoll OLED, das möchte ich nicht bezahlen.
Unser Fernseher hängt nicht an der Wand, ja? Also unser Fernseher hängt zwar an der Wand, aber wenn wir schauen, wird der vorgeklappt. Also der ist ja in den Raum geklappt. Also theoretisch könnte der wahrscheinlich auch 80 haben, aber das wäre halt absurd. Dann könnten wir halt nicht mehr zur Wohnzimmertür rausschauen. Das würde halt alles verdecken. Weil wir lassen halt meistens dann doch rausgeklappt.
Ja, das Bild ist schon fein. Also.
Ja, 55 ist halt schon noch, das geht halt noch. Also
ja, das ist glaube ich 1,40 Meter in der Diagonalen oder sowas.
Keine Ahnung. Kann sein. Naja. Ja, ich bin gespannt, was du dann dir holst.
Ja, also wir sind jetzt so in den letzten Abstimmungszügen. Von LG gibt es auch so eine virtuelle App. Wir hatten das ja vor ein paar Sendungen mal, also vor vielen Sendungen mit der Maus. Und da kannst du eben auch dir jetzt so quasi den Fernseher an die Wand nageln virtuell und mal gucken, wie das so aussieht.
Mhm.
Und
ja. Hast du gemacht?
Habe ich gemacht. Fand ich beides gut. Also 55 und 65. Also.
Na ja, dann. Ja, also ich meine, groß immer geil, ne? Aber muss halt auch irgendwie in den Raum passen und dann.
Ja, klar.
Ja, wie so ein Fremdkörper wirken, wenn er dann aus ist, ne?
Genau, du,
so ein riesiges,
du guckst
schwarzes
halt,
Loch.
Du guckst halt schon da hinten in die Ecke hin, wo der dann hängen wird. Und dann guck dich halt von da so eine schwarze Wand an. Und das ist halt. Wenn dann wirklich alles schwarz ist dahinter, das finde ich halt auch nicht so geil.
Ja. Da muss es so wie früher, also bei meinem Onkel war das auch so, wo der Fernseher in der Schrankwand war und man musste da erst die Schrankwand aufklappen.
Oh ja, das hatte man früher so, gell? Krass, gell? Ja.
Das hatte man. Man so aufgeklappt hat, so den Schrank, und dann war der Fernseher drin.
Oder man hatte so eine Schrankwand, wo so ein Loch war und der Fernseher hat da genau reingepasst und du konntest dir nie einen größeren kaufen, weil dann hättest du dein ganzes Wohnzimmer abreißen
müssen. Alles umbauen müssen, ja. Ich hatte das mal ganz am Anfang, als ich die erste Bar gebaut habe, überlegt, ob man nicht eine Bar bauen kann, wo man so einen Fernseher reinbaut. quasi, die dann so zu ist und wo man die Bar dann auch in den Raumrichtung aufklappen kann. Also das wäre jetzt halt bei uns unpraktisch, aber sollte man nochmal ein anderes Wohnzimmer haben. Ja, aber in Wiesbaden oder so, wenn der Fernseher da in der Bar drin gewesen wäre, das wäre schon irgendwie cool gewesen. Da hätte man halt die Möbel ein bisschen anders stellen müssen, aber wäre schon irgendwie ein cooler Effekt gewesen. Und du guckst halt irgendwie immer auf die Bar und auf deinen Fernseher.
Das stimmt, ja. Aber gut, lenkt halt dann auch ab eventuell, gell?
Du machst ja halt noch leichter bei einem Film einen Drink als so schon.
Und wenn dir mal irgendwie, weiß ich nicht, dein Shaker explodiert oder so, ist dein Fernseher auch gleich noch kaputt.
Ja, da würde ich dann schon irgendwie eine Trennung dazwischen bauen. So. Fernseher, dann eine dünne Wand und dann der ganze Barbereich. Das ist ja auch ein Kühlschrank und ich möchte nicht, dass der Kühlschrank nach hinten in den Fernseher reinheizt.
Meinem Fernseher würde das helfen, damit der Streifen weggeht, aber das ist das Thema von letzter Woche.
Sehr gut.
Tja, ja, du musst jetzt dringend rauskriegen, welchen Fernseher man kaufen muss, bevor meiner kaputt geht. Das ist ganz wichtig. Mir ist jetzt die Woche eine Festplatte verreckt, also die Technik hier fängt langsam an zu verbröseln. Wenn der Fernseher jetzt der nächste ist, dann musst du bitte mit deinen Recherchen durch sein, damit ich dann auch dasselbe Modell kaufen kann.
Ja, dann kommst du vorbei, Rogue One gucken und danach fährst du beim Mediamarkt auf dem Rückweg vorbei und holst ihn dir direkt.
Achso, meine Frau hat übrigens eine Legende beendet. Deine legendäre Spülmaschine aus eurer WG, die hier immer noch, einen guten Dienst getan hat, ist jetzt durch einen Shopping-Anfall meiner Frau terminiert worden. Und da steht jetzt eine neue, schöne, frische, neue, weiße Spülmaschine und hat jetzt mehr Platz und weiß nicht, spart russisches Gas, nehme ich an, oder also Strom im Wesentlichen, im Vergleich zu dem 20 Jahre alten Vorgängermodell.
Ja,
ich weiß es nicht, ich habe die alte nicht nachgeschlagen, wie viel die verbraucht hat, aber die neue ist jetzt bestimmt sparsamer als die alte.
Ja, insbesondere, weil ihr die halt mehrfach ablaufen müssen, lassen müssen am Tag.
Ja, die lief dreimal am Tag, also das ist schon.
Ja, das ist ja Quatsch.
Wow.
Ja, das also so die ersten Male, wo wir jetzt die neue eingeräumt haben und dann so einen ganzen Tisch abgeräumt, da reingestellt und dann ist sie immer noch nicht voll und man denkt dann so, die kann ich ja jetzt gar nicht anmachen. Ich will die doch jetzt ausprobieren. Ist jetzt aber gar nicht voll. Was mache ich denn jetzt?
Ist noch was. Benutze einen Teller. Genau.
Ich gehe dann immer durch den Garten und finde immer irgendwelche Näpfe von den Hühnern, die ich dann noch reinstapeln kann, um die Spülmaschine voll zu kriegen. Der Wassernapf, der nimmt viel Platz weg.
Sehr gut. Nee, ist schon, also wenn man vorher eine 45 cm Spülmaschine hatte mit Geschirrkorb, mit Besteckkorb und jetzt hat man eine 60 cm breite Spülmaschine, die oben so eine Besteckschublade hat. Das heißt, die Fläche, die der Korb vorher eingenommen hat, ist auch noch für Teller und Kram zur Verfügung und dann wirkt das gleich nochmal größer. Dann ist es schon so, da kriegt man ja Sachen rein, ist ja unfassbar.
Ja, Besteckschublade ist super.
Ja, bis auf den Moment, wo man dann feststellt, wenn man das Besteck, wenn man das gewöhnt war, dass man bisher immer, wenn das fertig ist, den Besteckkorb einfach greift, mitnimmt zu der Schublade in der Küche, wo das Besteck reinkommt und sich dann dort hinstellt und den Korb ausräumt an Ort und Stelle. Und jetzt stellt man dann fest so, ich habe jetzt 4 Messer in der Hand oder 6 oder wie viel auch immer, dann laufe ich darüber, dann lege ich die rein, dann laufe ich wieder zurück, dann hole ich die nächsten 10 Gabeln, dann laufe ich wieder darüber, dann lege ich das weg. Das ist ja blöd, ich kann diese Schublade ja gar nicht mitnehmen. Auf die Idee sind wir tatsächlich vorher nicht gekommen. Das ist uns erst beim Ausräumen der ersten Spielmaschine klar geworden, dass das jetzt so sein wird, ab sofort.
Also wir haben
bei euch ist das nicht weit.
Ja, jein. Also wir haben bei der Besteckschublade, die hat ja zwei so Seiten, ja, also zwei
so einen rechten Teil, einen linken Teil und so eine Vertiefung in der Mitte.
Genau. Und wir machen so, dass auf dem rechten Teil, da ist das Besteck, was in dem in diesem, wie heißt das, Besteckschrank, der im Esszimmer ist, also ist auch nur ein paar Meter entfernt, ist also das Essbesteck. Und auf der linken Seite ist das Besteck, was in der Küche in der Schublade ist. Und die ist direkt, wenn du vor der Spülmaschine stehst, ist die praktisch links hinter dir. Also
einmal so im Haken gewendet, ja, genau. Ja.
Genau, und da kannst du eben wirklich das einfach rüberschaufeln, das ist kein Problem. Und dieses Besteck, was in die in das Esszimmer kommt, das nehme ich dann immer in eine Hand. Also mache ich dann die Messer, mache ich in die Handfläche und die Gabeln mache ich zwischen Mittel und Zeigefinger und die Löffel zwischen nächsten Finger und das Kinderbesteck zwischen den nächsten Finger. Und dann habe ich das so alles in einer Hand, aber schon geordnet. Und dann gehe ich ins Esszimmer und mache jedes in sein Besteckfach. Und gehe dadurch auch nur einmal.
Ja, es ist ja alles kein Akt, aber dafür, dass man jetzt die Spülmaschine sehr oft, weniger oft einen ausräumen muss als vorher. Aber das ist so eine Erkenntnis, wo man so denkt, da habe ich nie drüber nachgedacht. So, jetzt habe ich das gekauft und habe dadurch
ich räume es halt schon sortiert ein, ne? Das ist,
das steht tatsächlich in der Bedienungsanleitung drin, dass man es sortiert einräumen soll. Und das habe ich gelesen, bevor ich das erste Mal ausgeräumt habe, bevor mich diese Erkenntnis beschlichen hat. Und dann habe ich so über diesen Absatz drüber gelesen und habe gedacht, was soll das denn? gar nicht verstanden.
Ja, also, hilft weiter. Ja.
Verstehe. Ja, naja.
Aber bei diesen Besteckkörben, da heißt es doch immer, man soll eben nicht sortiert, damit es sich gegenseitig...
damit es nicht übereinander liegt.
Wegen Sprühschatten und so.
Genau. Der wichtige Sprühschatten.
Wo du bei der Besteckschublade aufpassen musst, da ist ja drüber ein Ventilator, also ein Rotor, dass du jetzt nicht irgendwelche Löffel, die besonders hoch sind, nicht in die Mitte räumst, sondern an die Seite und dass die dann oben den Rotor blockieren. Das macht meine Frau nämlich immer.
Okay.
Da musst du aufpassen. Da musst du manchmal so von der Seite gucken, ob vielleicht irgendwas den Rotor blockiert, wenn du da irgendwas Hohes reinlegst.
Man hört das dann auch.
Ja, und nee, wenn es zu hoch ist, hört man es nicht. Dann blockiert es einfach. Und dann tockt da gar nichts mehr.
Einmal und dann Ende.
Ja, genau.
Ja, das sind so die Feinheiten, an die ich noch lernen muss. Aber also was man da reinkriegt. Ich habe da jetzt meinen ganz großen Backofen, wie nennt man diese Dinger? Die Bräter? So Backofen, Auflaufform, Komma, riesig, unten reingetan und konnte einfach noch Teller daneben stellen. Das ist in der alten Spülmaschine ein vollkommen undenkbarer Vorgang gewesen. Wenn dieses Ding da unten drin war, dann war der untere Korb quasi erledigt. Und hier geht das einfach. Das ist wirklich faszinierend, fantastisch.
Ah, genau, und Thema Sprühschatten in der Besteckschublade, auch bedenken, das Wasser kommt da von oben, gell? Es kommt da nicht von unten. Oder nur... ganz, also kommt halt durch die darunterliegende Schublade von unten, aber das ist halt wenig. Das heißt, wenn du einen dreckigen Löffel hast, so einen Beileglöffel, den du dann in die Mittelvertiefung legst, mit dem Gesicht nach unten, mit dem dreckigen Gesicht nach unten, dann kann es sein, dass es nicht ordentlich sauber wird, weil halt das Wasser eigentlich von oben kommt in der Besteckschublade. Also dann schon darauf achten, dass er in dieser Vertiefung auch auf der Seite steht, dass er da auch das Wasser abkriegt, was von oben kommt. Ist noch jemand da? Oder habe ich jetzt tot gequatscht?
Jetzt hast du uns alle kaputt geredet.
Nee, ich hab in der Bedienungsanleitung gelesen, wie man die Löffel da reinlegen soll. Und ich krieg das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Da waren ganz eigenartige Wörter. Ich komme auch leider, hätte ich jetzt besser vorbereiten müssen. Da waren so Wörter, wo erklärt war, wie an dem Löffel die einzelnen, so ein Wort wie, das ist jetzt nicht 100% richtig, nur so aus der schlechten Erinnerung, sowas wie Lapellen oder so ähnlich. So ähnlich klang das Wort irgendwie.
Wie geil.
So Wörter, wo ich dachte, so Teile von einem Löffel zu benennen, die von denen ich nicht wusste, dass sie einen eigenen Namen haben. Und man möge dann die auf die Steckstiele oder irgendwas und oder auf die Haltestege oder wie auch immer das Wort war, für diese kleinen Zacken, die da sind. Und, wenn das nicht geht, dann soll man irgendein anderes Teil von dem Löffel irgendwie anders da draufstecken und du liest diesen Satz und denkst, das sind einfach in dem Satz vier Wörter, von denen ich noch nie gehört habe und ich habe jeden Tag Besteck in der Hand. Faszinierend. Offensichtlich muss man da mal in so ein Besteckfachgeschäft reingehen, dann kennen die Leute diese Wörter alle. Da kennen die sich auch wahrscheinlich auch mit Sprühschatten aus, da muss ich wirklich mal hingehen und mit denen reden. Ja. Gut, wie sind wir jetzt hier gelandet? Ich weiß es nicht. Achso, beim Einkaufen also, von Dingen.
Ich habe jetzt gerade beim Löffel geguckt, Teil des Löffels. Da steht hier Laffe oder Kelle. Das ist
Laffe.
Der vordere Teil.
Laffe, das ist geil, oder nie gehört. Ja, ich glaube, Laffe war's. Ich glaube, das war's. Genau.
Und der Stiel und dazwischen ist die Zunge. Ist das geil. Genau. Ich habe nie gehört,
Laffe. So, Genau, die Laffen auf die Steck Steck irgendwas. Also dann war das so ein anderes Wort für Teile von diesem Steckkasten. Und dann musst du die Laffen da drauf stecken und dachte so, die was bitte?
Und beim Messer gibt's erst Teile, das ist krass. Heft, Griff, Dorn, Erl, Zwinge, Kropf, Klinge, Schar, Rücken, Schneide, Warte. Das sind alles Teile vom Messer. Super. Und bei der Gabel, Zinken, Schiff, Kellenansatz und Griff. Alles klar.
Ja, das Schiff. Da hatte ich neulich auch mal so eine schöne Diskussion mit meiner Frau über Messer. Und tatsächlich, da ist es dann auch wieder so ein Punkt, wo man dann merkt, wie unterschiedlich die Voraussetzungen oder die Meinungen zu einem Messer sind. Also ich finde zum Beispiel ein Kochmesser, wo die Klinge, wenn du sie flach auf das Brett aufsetzt und dann deine Hand nicht mehr ordentlich um den Griff greifen kann, weil dieser Abstand von der Klinge zu dem, ja, jetzt müsste ich wissen, wie die Teile alle heißen. wenn das nicht geht, also wenn ich nicht ein Messer quasi flach auf ein Brett hauen kann, ohne mir die Finger gleichzeitig auch auf das Brett zu hauen, finde ich, ist das als Kochmesser komplett untauglich.
Ja, und ist so ein Fleischmesser eigentlich, gell? So ein schmales, womit du so Knochen entbeinst und sowas.
Genau, entweder ist es so ein schmales oder es ist eins, was unten noch so einen, wahrscheinlich ist das, was du eben Dorn, hast du gesagt? Kann das sein?
Kann sein,
dass du die Klinge nicht flach auflegen kannst, sondern dass da immer noch hinten so ein, am Ende der Klinge noch so ein Zacken nach unten ist, wo das nicht geht. Und so ein Messer hat meine Frau zum Beispiel.
Dorn. Dorn ist das, was die Klinge im Griff hält, also das, was in den Griff geht von der Klinge.
Ja, okay.
Also im Inneren des Griffs.
Ja, das hätten wir jetzt alles besser vorbereiten müssen, aber das sind so, wir haben so ein paar Messer in der Küche, wo meine Frau dann sagt, so hier, nimm doch das, und ich gucke das an und so, auf gar keinen Fall koche ich mit diesem Messer, es geht überhaupt nicht. So, was hast du denn gegen das Messer? Ich so, ja, hier, das und das, so 10 Gründe, warum mir dieses Messer einfach komplett zuwider ist. Und ich so, ach ja, du bist aber auch immer wählerisch. Okay, vielleicht stimmt das, aber so ist es halt. Sehr lustig.
Ja, schön. Tja. Da hätten wir das auch über die 2 Stunden geplaudert.
Ich wollte schon mal so vor 30 Minuten abmoderieren, aber irgendwie hat es nicht funktioniert.
Da kam noch ganz dann kamst du mit Spülmaschine und dann sind alle Dämme gebrochen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, also hoffentlich nicht, aber...
Ich hab von meinem Smart Home System diesen Wasserleckagesensor hinter der alten Spülmaschine wiedergefunden, den hatte ich schon fast vergessen. Aber er funktioniert noch. Ich habe ihn testweise mal in Wasser gehalten und es hat sofort einen Alarm ausgelöst. Also hat er die ganze Zeit hinter dieser Spülmaschine Wasserwache gehalten sozusagen und hat nie irgendwas melden müssen. Und jetzt habe ich ihm die Batterie gewechselt und habe ihn hinter die neue gelegt. Und ich hoffe, dass er wieder sich jahrelang nicht wird melden müssen.
Sehr gut.
Sehr guter kleiner Aufpasser von Akara, der Wassersensor. Ja.
Und so, apropos Wasser, ich müsste jetzt langsam mal Wasser lassen. Deswegen wäre ich dankbar für eine Abmod.
Ja, das machen wir jetzt auch. Wir danken fürs Zuhören. Das war die, glaube ich, 759. Sendung.
57.
Ach, guck mal,
habe ich doch am Anfang gesagt.
Anmoderation gesagt.
Hast du nicht zugehört am Anfang?
Ich habe zugehört, aber ich glaube nicht viel verstanden.
Du kannst ja auch einen Titel lesen, oder?
Ja, wenn die dann später da sind, kann ich das machen. Aber wer weiß, was die Transkription macht, wenn wir ihr sagen, es sei Deutsch und sie das dann auf Norwegisch hört.
Oh Gott, ja, da kommt nichts daraus.
Sehr Unterhaltsames bei rum. Genau, also dann war das die 757 und da könnt ihr auf sneakpot.de gehen und uns schreiben, was man was wir alles falsch gesagt haben, wie die Teile vom Löffel richtig heißen und wie ihr die Filme fandet, was ihr von Andor haltet und überhaupt das Ganze, warum der Stefan was er dem Tonmann bei der Nokia Night of the Proms, die nicht mehr Nokia heißt, hätte sagen sollen. Und das alles das bitte auf sneakpot.de in die Kommentare schreiben und nächste Woche wieder einschalten, wenn wir vermutlich schlechte Weihnachtsfilme mit Lindsay Lohan besprechen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.